Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de, der ersten im Jahr 2022, Nummer 460 insgesamt. Mein Name ist und bleibt trotzdem noch Felix Amrain. Und an meiner Seite begrüße ich zwei Gäste, die euch auch wohlvertraut sind. Zum einen Felix Völkel. Hallo Felix.
Hallo.
Und zum anderen Jakob Lexer. Hallo Jakob.
Hallo und gut's nice an euch und an die ZuhörerInnen.
Genau, das wollte ich auch noch sagen. Ein frohes neues Jahr allen Menschen, die diesen Podcast hören und natürlich auch euch beiden. Und wir wollen aber noch mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen beziehungsweise die Vergangenheit aufrollen. Wir hatten ja ursprünglich vor, zwischen den Jahren eine Hinrundenanalyse zu machen. Da meine Zeitplanung aber offenbar eine kleine Katastrophe ist, hat das dann nicht funktioniert. Wir holen das an dieser Stelle nach, blicken nochmal auf die Hinrunde, den DFB-Pokal und das eine Rückrundenspiel des ersten FC Nürnberg in der Saison 2021-22 und wollen das Ganze so angehen, dass wir einfach so ein bisschen uns erst nochmal die Spiele anschauen und dann natürlich auch darüber sprechen, wer hat unsere Erwartungen übertroffen, wer ist vielleicht auch darunter geblieben, welches Fazit ziehen wir nach diesen Saisonspielen bisher und was erwarten wir auch von der Rückrunde des FCN. Und beginnen wir doch mal ganz am Anfang. Am 25.07.2021 war es soweit. Der erste FC Nürnberg empfing den FC Erzgebirge Aue zu einem Heimspiel. Und die Saison, das Saisonziel war ausgegeben, Platz 5 bis 8. Keiner wusste so richtig, okay, ist das machbar, ist das nicht machbar? Was ist überhaupt von Aue zu erwarten, die einen Riesenumbruch hatten? Und heraus, Felix, kam ein unglaublich zähes Spiel. 0:0 ging das damals aus, das wahrscheinlich noch 100 Jahre hätte weitergehen können, ohne dass ein Tor fällt.
Ja, also es hat so ein bisschen meine Saisonvorfreude dann auch wieder getrübt. Ich weiß ja, dass Spiele gegen Aue an sich immer schon ein bisschen schwierig sein können, aber das war schon echt wirklich zäh, vor allem, also no offense, aber Aue war wirklich nicht sonderlich gut und ich kann mich auch nur irgendwie so an ein paar, also ganz grau in meinem Kopf an Chancen erinnern, aber da waren auch nicht so viele und es war einfach am Ende sehr, sehr unbefriedigend, dieses 0-0, weil das irgendwie nicht das ist, was ich mir erwartet hatte. Und es war auch nicht schön anzugucken.
Jakob, ich weiß noch, dass wir vor der Saison auch darüber geredet haben oder geschrieben haben, dass wir nicht so richtig wussten, was das mit dieser Abwehr da hinten soll. Zwei alte, in Anführungsstrichen alte, aber für Fußballer alte Innenverteidiger geholt und sowieso ja auch die Außenposition mit Valentini Handwerker nur bedingt überzeugend in der letzten Saison und dann ja standen da Hübner, Sörensen, Valentini und Handwerker eben in der ersten Elf und Felix hat gerade gesagt, no offense, Aue war wirklich schlecht und das stimmt auch und trotzdem gab es so Momente in diesem Spiel, das weiß ich noch, wo ich mir dachte, wenn Erzgebirge Aue in dieser Verfassung uns da hinten schon ins Schwimmen bringen kann und nur an sich selbst scheitert, wie soll das dann gegen andere Teams werden? Mir ging es, glaube ich, ähnlich wie Felix damals. Richtige Vorfreude wollte nach diesem ersten Spiel bei mir nicht aufkommen auf die Saison.
Ja, ich habe auch das Saisonziel ein bisschen anders in Erinnerung, dass Platz 6 oder besser war, weil das fand ich schon arg viel Druck. Und das spielt ja da auch noch mit rein. Also da hat sich der Hacking geäußert, dass ein relativ hohes Saisonziel gesetzt nach sehr unbefriedigenden Jahren jetzt zuvor. Und mit den Zugängen, ja, ich bin da immer noch kritisch. Ich verstehe auch die Verpflichtung von Hübner nicht. Also ich hätte, Schindler ist der bessere Spieler individuell und hatte jetzt eine Verletzung und ist ein bisschen älter zwar, aber der Hübner ist seit Jahren mehr oder weniger dauerverletzt. Hat in dem Spiel angefangen, da war Schindler noch nicht einsatzbereit. Ich denke, die Leistung war dann halt auch gleich so ein bisschen bei mir die Befürchtung da, dass dann gleich der Druck kommt. Also so ein hohes Saisonziel, dann spielt man gegen eine Mannschaft, die wirklich enorm schwach eigentlich ist und die aber uns auch noch Probleme bereitet. Und die ganze Kombination, dann versemmelt man vielleicht den Saisonstart. Paderborn war jetzt, glaube ich, das zweite Spiel. Das war ja auch eine relativ gute Mannschaft im Jahr davor. Also ja, da hat viel nicht so gut zusammenpasst. Und ich habe mir da schon Sorgen gemacht, auf jeden Fall. Ja. Also um die Stimmung. Also gar nicht so um das Saisonergebnis, aber um die Stimmung halt, dass die relativ schnell kippen kann.
Ja, also das Saisonziel von Dieter Hecking war, glaube ich, von Anfang an Platz 5 bis 8. Insofern ja, ist der Druck natürlich trotzdem da gewesen, auch nachdem die Vorsaison ja in Teilen wirklich auch nicht gut lief. Du hast schon angesprochen, es ging dann gegen Paderborn im zweiten Saisonspiel, die ja dann eine relativ frühe Führung gegen Nürnberg erzielt hatten in der 19. Minute. Dann aber der FCN zurückkam, das Spiel gedreht hatte und dann gab es einen späten Ausgleich, irgendwie, ich glaube, 85. oder sowas, wenn ich mich noch erinnere. Da war dann zumindest bei mir mal die Befürchtung weg, dass wir gar keine Tore schießen können, auch wenn, soweit ich mich erinnere, eins ein Eigentor war von Paderborn. Aber ja, auch da nach diesem Spiel, Felix, da hatte ich so ein bisschen ein seltsames Gefühl hinsichtlich, okay, ja, wir können gegen gute Mannschaften mitspielen, aber können wir eben Spiele vielleicht auch wieder nicht zu Ende bringen? Es ging immer noch so ein bisschen dahin in dieser Saison und ich hatte irgendwie Probleme, den FCN in dieser frühen Phase, was glaube ich auch völlig normal ist, zu greifen.
Ja, also ging mir ähnlich. Ich konnte das auch nicht greifen. Vor allem, das hatten wir auch schon öfter in dem Podcast, hat halt jeder von uns immer noch so ein bisschen die letzten Saisons, ist ja uns nicht verübelt, im Nacken. Und da ist es halt sehr oft passiert, dass wir irgendwie in den letzten Minuten nochmal einen Nackenschlag bekommen haben, einen späten Ausgleich oder vielleicht sogar das Gegentor, das wir verloren haben. Und es war halt so ein ähnliches Spiel Anfang der Saison. Was mir aber gut gefallen hat, da kommen wir bestimmt später noch drauf, ist, dass diese Saison die Mannschaft sehr, sehr wenig eben in dieses Muster zurückverfallen ist, dass sie auch bei Rückständen oder Rückschlägen, die spät kamen, dann eben nochmal sich aufgerafft haben oder doch noch gegengekämpft haben. Was ich mir zum Paderborn-Spiel aber aufgeschrieben habe, das ist auch das Gefühl, das ich nach dem Spiel hatte, es war unnötig, dieses Spiel unentschieden zu spielen, weil eigentlich hätten wir dieses Spiel auch gewinnen können. Es war jetzt nicht so, dass wir mega, mega übertrieben besser waren als Paderborn, aber es war auf jeden Fall die Chance, da zu gewinnen. Und das ist halt genau so ein Spiel, was du halt gewinnen musst, wenn du halt eben vielleicht zu dem Saisonziel kommen willst oder vielleicht plus, hatte ich mir damals gedacht, weil ich auch nicht eingeschätzt hatte, dass Paderborn wirklich an der Hälfte der Saison jetzt dasteht, wo sie jetzt stehen. Also ich dachte schon oberes Mittelfeld, deswegen war es für mich schon Gradmesser. Es hat sich aber am Ende unnötig angefühlt, aber ich war jetzt nicht negativ nach dem Spiel, weil es ist schon einiges gut gelaufen, aber einiges auch schlecht. Und deswegen hat mich das ein bisschen geärgert. Da kam auch das erste Mal wieder das zweite Mal die Chancenverwertung auch mit zum Tragen. Ansonsten wäre das Spiel anders ausgegangen.
Ja, Paderborn damals, ich glaube, überhaupt nur mit zwei Schüssen aufs Tor und beide waren drin. Der FCN hat oft geschossen, auch oft nicht aufs Tor, sondern dann daneben. Sicherlich, ja, was du da angesprochen hast, das richtig ist. So dieses Gefühl von, warum haben sie dieses Spiel denn verloren, Jakob? Anders war es dann eine Woche später gegen Düsseldorf. Da hat man zwar lange, lange, lange Zeit gezittert, aber am Ende ist das eben so ein knappes Spiel gewesen, das man auf die eigene Seite gezogen hat. Und das dann, glaube ich, so manche Fan-Emotion schon mal ein wenig beflügelt hat, dass die Saison vielleicht doch ein bisschen anders werden könnte.
Ja, ihr habt es ja gerade auch gesagt, gut spielen gegen gute Mannschaften, sich anpassen an schlechte Mannschaften, das war da so ein bisschen dabei. Ich glaube, das Kopfballtor vom Schindler, das war der verlängerte Freistoß, war so ein bisschen, oder Ecke, das war so ein bisschen Murmeltor und, nee, Freistoß war es. Und dass man ins Zittern kommt gegen qualitativ gute Mannschaften und das war Düsseldorf und ist auch Düsseldorf immer noch, das ist meiner Meinung nach auch Paderborn. Das hat sich ja dann auch in der Zeit danach so ein bisschen manifestiert, dass man tolle Siege gegen wirklich gut spielende Mannschaften hatte. Wenn ich kurz vorgreifen darf, haben wir ja eins der besseren Spiele der letzten Jahre gegen Karlsruhe dann kurz danach gehabt und davor das 0-0 gegen Ingolstadt. Also wie gesagt, dass man dann 7 Punkte holt gegen qualitativ gute Mannschaften und 2 Punkte holt gegen die 2 schlechtesten Mannschaften, vielleicht in der Konstellation, in der sie auch gespielt haben. Also Aue, die Aufstellung, das war ja ziemliches Desaster für Aue eigentlich. Finde ich auch sehr bezeichnend. Was aber sich da auch schon abgezeichnet hat, ist, dass es doch relativ schwer ist, ins Tor zu treffen. Da mehrere Spieler haben auch wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und da muss man echt sagen, also zumindest hat man halt gegen Aue und Ingolstadt jeweils einen Punkt geholt und nicht die blöd hergegeben, was auch zum Club gepasst hat die Jahre davor.
Ja, definitiv. Gegen Düsseldorf, du hast es angesprochen, dieses 1:0 nach einem Freistoß, Schindler dann mit dem Kopf und dann gab es, ich weiß gar nicht mehr, gefühlt 25. Minute der Nachspielzeit, aber ich glaube, es war die 8., den Elfmetertreffer von Enrico Valentini, nachdem Erik Schuranov gefoult wurde. Und dann hast du auch schon gesagt, Jakob, es gab ein 0:0 gegen Ingolstadt und Felix, ich weiß nicht mehr, wie du dieses Spiel noch erinnerst, aber das war ähnlich grausam wie das gegen Aue.
Ja, ich habe noch mal ganz kurz die Live-Ticker-Zusammenfassung von One Football aufgemacht und ich glaube, das trifft es ganz gut. Mehr muss man zu dem Spiel auch nicht sagen. Am Ende steht für beide Mannschaften hinten die Null, heute wohl die einzig positive Erkenntnis nach Spielende. Ja, das stimmt, es gab fast keine Torchancen. Es wurde gemauert, es war ein sehr, sehr unansehnliches Spiel. Am Ende stand aber die Null und es haben beide einen Punkt entführt, was zu einer gerechten Teilung geführt hat. Ich glaube, wir hatten eine Torchance, das war es dann. Das war sehr, sehr zäh. Und nach dem Aue-Spiel, dann als drittes Spiel, dieses Ingolstadt-Spiel, ist schon hart gewesen. Und da kam dann bei mir doch auf, ja, also hinten steht ja irgendwie schon die Abwehr, aber was geht nach vorne? Also können wir da vielleicht doch mehr?
Ja, das, was Jakob ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hat, so dieses Mithalten gegen gute Mannschaften, da musste man sich vielleicht gar nicht so super viele Sorgen machen, aber wie bespielt man eben schwache Mannschaften? Das war ja dann auch, was das sich so ein bisschen durchgezogen hat durch die Saison, können wir dann hier im Fazit nochmal drauf eingehen. Nächstes Spiel dann gegen Karlsruhe und das hat Jakob ja auch schon so ein bisschen angesprochen. 45 Minuten waren rum, es stand 0:0 und dann ging es relativ flott, dass Lino Tempelmann das 1:0 für Nürnberg macht mit gefühlt 1,40 Meter Körpergröße per Kopfball. In der 74. Minute legt Erik Schuranov nach, 2:0 für den ersten FC Nürnberg wieder per Kopfball und dann wähnte man sich vielleicht schon so ein bisschen, ja, da in trockenen Tüchern, dann gab es den Anschlusstreffer in der 82. Minute für den KSC und in der Nachspielzeit den Pfostentreffer für den KSC, die ja dann nach diesem Anschlusstreffer sehr, sehr viel Druck gemacht haben, aber eben den FCN nicht mehr bezwingen konnten und dann brachte Nürnberg dieses Spiel nach Hause, ein Spiel, ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir vor einem Dreiviertel oder vielleicht auch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren sowas von definitiv verloren hätten mit derselben Konstellation, Jakob.
Ja, und auch wirklich gegen einen Gegner, der jetzt zwar nicht 100.000 Chancen hatte, wenn ich mich richtig erinnere, aber auch saustark gespielt hat. Und ich finde, das war auch in der Defensivbewegung, wie da der Hofmann und der Wanicek und etc. pp. Da kontrolliert wurden, das war wirklich richtig stark. Tempelmann hat da angedeutet, dass er oder was für eine Verstärkung der ist. Also Möller-Deli hatten wir relativ früh auf dem Plan und auch vollkommen zu Recht. Und der hat auch eine riesen Hinrunde gespielt. Lino Tempelmann habe ich nicht gekannt. Ich verfolge Freiburg nicht. Da hat er, glaube ich, 12 oder 13 Spiele gemacht. Aber wie der sich in die Mannschaft gespielt hat und auf welcher Qualität auch dauerhaft der gespielt hat, fand ich echt stark. Und der hat eben da seinen Kopfballtorreigen eingeleitet. War ja nicht sein einziges. Da hat er echt, das war seine beste Phase in der Hinrunde und da hat man schon gemerkt, also die Mittelfeldkonstellation und die Defensivarbeit, die passt in der Saison insgesamt ganz gut. Martenia spielt seine vielleicht stärkste Saison für uns bis jetzt. Also da habe ich wirklich ich kritisiere ihn ja wirklich oft und meiner Meinung nach auch zu Recht und muss man in der Hinrunde sagen, da hat er uns Spiele gewonnen und das ist definitiv eins, wo man drüber reden kann, weil wenn ich mich richtig erinnere, war er an dem Pfostenball dran und das war vielleicht so ein Spiel, da habe ich mir dann wirklich gedacht, okay, ich dachte eher 12 bis 15 vor der Saison oder 10 bis 15. Jetzt erwarte ich jetzt kann man einen einstelligen Tabellenplatz erwarten, weil das war wirklich das dritte Spiel gegen eine gute Mannschaft, wo man wirklich gut agiert hat. Und ja, dann auch mal das Glück auf der Seite, dass man den Vorsprung nach 80 oder 82 tollen Minuten in 8 Minuten halt nicht wieder herschenkt.
Absolut. Es kam dann direkt das nächste Spiel gegen eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt für die meisten, glaube ich, völlig überraschend da oben stand. Zu dem Zeitpunkt Jan Regensburg Tabellenführer. Aktuell liegen sie jetzt nur noch in Anführungsstrichen auf Tabellenplatz 8, 2 Punkte hinter dem FCN. Insofern, ja, alles immer noch sehr, sehr gut da in Regensburg, tabellarisch gesehen. Absolut in Schlagweite zum zumindest Relegationsplatz mit 2 Punkten Rückstand. Also Regensburg zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer und dann reiste der FCN dahin, Felix, und lieferte eigentlich das nächste richtig gute Spiel ab. Dieses Mal mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Man führte relativ früh, wieder Lino Tempelmann, wieder Kopfball. 1,74 Meter ist er übrigens groß. Nicht, dass mir jetzt hier noch nachgesagt wird, ich mache ihn kleiner, als er ist. Aber für einen Profifußballer halt nicht gerade hochgewachsen. Und dann drehte Regensburg dieses Spiel. Aber der FCN kam zurück.
Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall vage dran, dass es ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel war. Also es ging die ganze Zeit hin und her. Also man konnte eigentlich nicht sagen, dass jetzt eine Mannschaft unbedingt krass viel besser war als die andere. Und man hat vor allem auch gemerkt, dass Regensburg nicht umsonst da oben gestanden hat, wo sie gestanden haben. Und ja, nach dem 2-1 von Regensburg kam natürlich das mulmige Gefühl auf, aber der Club, der hat immer weiter gespielt. Und dann kam auch ein Tor von jemandem, der auch vielleicht später hier in dem Podcast nochmal öfter genannt werden würde, Nikolai Dovedan, der den Ausgleich gemacht hat zum 2-2, und es wäre sogar vielleicht noch mehr gegangen, was für mich aber das Spiel so ein bisschen betrübt hat. Und es war wirklich, also es war einfach die unnötigste Rote, die ich seit langem gesehen habe, war die rote Karte von Manuel Schäffler. Ich weiß immer noch nicht, was da in seinem Kopf los war, warum er dieses Foul gemacht hat, das vollkommen unnötig war. Aber das hat das Ganze ein bisschen getrübt. Ansonsten war ich mit dem Spiel voll und ganz zufrieden gegen den damaligen Spitzenreiter. Es wäre vielleicht noch mit ein bisschen Glück ein bisschen mehr gegangen. Wenn man sich aber die Torschussstatistik etc. anzieht, dann geht das schon vollkommen klar. Und Regensburg hatte auch sehr, sehr, sehr viele gute Chancen.
Ich kann dir das beantworten. Das war mein Stadionspiel in dem Jahr. Und als ehemalig in Regensburg wohnender Mensch mit Regensburg-Fans bin ich da auch verbunden. Die Aktion vom Schäffler, der hat davor einen Sprint über den ganzen Platz gemacht und hat dann die Riesenchance aufgelegt. Das war, ich weiß nicht, ob es ein Pfostenschuss war. Ich möchte Dumann sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also das war wirklich, das Ding muss eigentlich drin sein. Und der ist dann einfach weitergerannt und nachdem er halt ungefähr 150 Meter Sprint hinter sich hatte, hat er halt einfach durchgezogen. Also der hatte keinen Bock, den Sprint aufzuhören, sondern hat, das war, ich habe, wo er vom Strafraum losgelaufen ist, um das zu verteidigen, war klar, das richtig scheppert gleich. Also das war unfassbar unintelligente Entscheidung. Der Schäffler ist reingekommen und hat das Spiel mehr oder weniger gedreht, weil es war ein riesen Freistoßtor vom Weckesser, glaube ich, war das 2-1. Da war wirklich die Luft auch ein bisschen raus. Und als Schäffler eingewechselt wurde, hätte man eigentlich der Club das Spiel drehen müssen. Also das hätte man eigentlich gewinnen müssen. Man hat da so ein paar Sachen, also ich finde, die Stadionperspektive gibt da halt auch echt immer was anderes her und ich gehe so selten, da fällt es mir dann immer besonders auf. Du hast auch gesagt, dass Regensburg zu Recht da oben steht. Man muss sagen, die hatten eine eindeutige Taktik. Man hat gesehen, die haben über unsere rechte Abwehrseite angegriffen. Es war auch eine Phase, wo, also ich bin ja auch kein Fan von Valentini. Generell in den Spielen davor fand ich den schon ziemlich schwach. Das war ein Katastrophenspiel. Also das war wirklich, der hat keinen einzigen Pass an den Mitspieler gebracht. Hat dann, wenn ich mich aber richtig erinnere, ein Tor vorbereitet. Also das war wirklich so ein Hoch-Runter. Aber Regensburg war taktisch super geschickt. Und da hat man halt auch gesehen, dass der Club aber auch inzwischen taktisch dagegenhalten kann. Und das muss man unserem Coach wirklich mal zugestehen. Der hat jetzt über die ganze Zeit, die er hier ist, anderthalb Saisons, hat er mit dem Spielermaterial, das er ziemlich stark so übernommen hat, mit punktuellen Verstärkungen in der Vorrunde, die auch wirklich gut eingeschlagen sind, auch Spieler aus der zweiten Reihe wie Dumann, die da wirklich auch alle einsatzbereit sind. Und Nürnberger, der relativ unzufrieden wahrscheinlich ist nach der Hinrunde, nach seiner Vertragsverlängerung. Aber da hat man gesehen, da ist eine Mannschaft auf dem Feld, die weiß, was sie tun muss. Das Defensivverhalten, die wissen, was sie tun müssen. Das heißt nicht, dass keine Fehler passieren. Es passieren immer noch viele Fehler, weil die Qualität, die ist halt, was sie ist. Und das ist, glaube ich, für Clubverhältnisse alles in Ordnung. Aber der Trainer, der hat wirklich da Stabilitäten reingebracht und auch taktische Kniffe reingebracht, die ich seit der Anfangszeit von Kölner nicht mehr gesehen habe. Und ich hoffe, dass es ein bisschen langlebiger ist als die Kölner Zeit, weil da habe ich nach einem halben Saison oder so nicht mehr gesehen, was der Plan ist oder mich schwer getan.
Ja, aber das, was du gemeint hast, gerade mit der Stadionsicht, das stimmt, weil das hatte ich nämlich am Fernsehen dann nicht mehr so im Kopf und dann ist es vielleicht auch ein bisschen erklärbarer. Und ja, es war Dumann, er war alleine vorm Tor und hat direkt auf den Torhüter dann geschossen. Und da war Schäffler wahrscheinlich auch ein bisschen fertig und er wollte dann einfach nur kein Gegentor haben nach einer eigenen Torchance.
Ja, es war schon auch sehr, sehr emotional. Der Tempelmann ist ja in der ersten Halbzeit zusammengerasselt mit dem Bacardi. Und da hat es schon richtig gescheppert. Also die haben nicht zurückgehalten in den Szenen. Wobei man halt sagen muss, die rote Karte, da gibt es auch keine Diskussion. Das war halt 100%.
Übrigens, die Vorlage war nicht von Valentini, es war eine Flanke von Handwerker auf Dovedan.
Okay, ich glaube, über den Handwerker werden wir später noch reden.
Ja, wahrscheinlich.
Definitiv auch das ein Spiel, ja, übrigens, in dem ja Christian Martin ja eine große Rolle spielte. Ich erinnere mich noch, dass so 5 Minuten oder sowas, nachdem Regensburg das Spiel gedreht hatte, es eine Riesenchance für Beste gab und die Martin ja vereitelt und so den FCN überhaupt im Spiel hält. Und dann hat es Felix ja, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, nach dem Ausgleich von Dovedan, da ging es ja dann noch hin und her. Da gab es Chancen für den FCN, da gab es Chancen aber auch nochmal für Regensburg. Und am Ende eben eine rote Karte, die ja für viel Aufregung im Fanlager sorgte, die Jakob gerade noch mal ein bisschen eingeordnet hat. Wir haben ja jetzt über die ersten Spiele gesprochen, schauen uns natürlich gleich noch die weiteren an. 6 Spieltage von 18 sind durch. Dann sprechen wir gleich über die nächste Partie des ersten FC Nürnberg. Am 7. Spieltag ging es gegen Hansa Rostock und Ex-Kapitän Hanno Behrens. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der erste FC Nürnberg stand nach 6 Spieltagen dann auch auf Tabellenplatz 6 und empfing dann Hansa Rostock rund um Ex-Kapitän Hanno Behrens. Und ja, das war natürlich dann so ein bisschen auch eine emotionale Geschichte. 25.000 waren da im Stadion, ich glaube so viel wie nur noch gegen Werder Bremen in dieser Saison. Und das Spiel wiederum war dann so ein bisschen aus der Riege Aue und Ingolstadt, wenngleich es vielleicht so ein kleiner Schritt nach vorne war, Felix.
Ich war sogar live im Stadion, ich kann mich dran erinnern, und es war komisch, ich glaube, das war tatsächlich mein erstes Spiel seit März 2020, ja, und es war sehr komisch, wieder da zu sein, und es war vor allem sehr komisch, da die Stimmung aus dem Gästeblock sehr laut war, da nicht irgendwie einen Gegenpol zu haben, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr zähes Spiel und es war nicht so, wie man vielleicht vorher erwartet hätte, dass der Club ein bisschen dominanter ist. Das hat sich für mich im Stadion aber gewendet mit der Einwechslung von Lukas Schleimer damals, weil er gefühlt, also der war ja eigentlich so in meinem Kopf schon ein bisschen abgeschrieben, aber vor allem in dem Spiel hat er gezeigt, das war vollkommen zu Unrecht, weil er nicht nur die Vorlage, die sehr, sehr geil war, auf Schuranov gegeben hat, sondern irgendwie dem Spiel eine andere Dynamik dadurch, dass man wirklich gemerkt hat, er will, dass heute der Club dieses Spiel gewinnt. Natürlich waren noch andere mit dabei und es war dann am Ende sehr knapp. Ich glaube tatsächlich, dass Hansa Rostock nur eine gute Chance hatte. Das war, glaube ich, Munzi, als er alleine ziemlich am Ende des Spiels auf Martenia zurannte. Das wäre wieder so ein Gegentor gewesen, wie wir in den letzten Jahren wahrscheinlich definitiv gekriegt hätten, damit das Spiel dann auch 1-1 ausgeht. Haben wir aber nicht. Martenia hat gut gehalten und am Ende war es ein Es hat sich eher angefühlt wie so ein bisschen dreckiger und eher unverdienter Sieg, aber dann doch irgendwie wieder zu null. Und es hat sich wieder bestätigt, dass unsere Abwehrreihen auch stehen können, dass wir mit einem vielleicht über die Saison hinweg guten Christian Martenia rechnen können und vor allem, dass unsere jungen Spieler auch für uns ein Spiel drehen können, weil es war ja ein Zusammenspiel zwischen Schleimer und Schuranov.
Ja, in der 89. Minute gab es diese Riesenchance und es ging über links, Hereingabe in die Mitte, Behrens scheitert an Martenia und Munzi krätscht dann den Ball am leeren Tor vorbei, so habe ich das irgendwie noch vor Augen, aber eben, ja, glücklicherweise am Tor vorbei. Du hast gesagt, war eine zähe Begegnung, ja, ich glaube, was damals sehr positiv wahrgenommen wurde, Jakob, war, dass eben Robert Klaus es nicht scheut, dann auch Lukas Schleimer da zu bringen und Schuranov zu bringen, die ja vorher, oder die ja Borkowski und Dovedan ersetzt haben, die vorher zusammen gestürmt haben. Und dann, ja, eben wirklich die, in Anführungsstrichen, die Last auf die Jungen zu legen, auch wenn die vorher, wie Schleimer, ja, wenig bis keine Rolle gespielt haben in dieser Saison.
Ja, also ich glaube, Schuranov ist keine Überraschung mehr. Der hat in der Rückrunde auch schon 5 Buden gemacht oder in der letzten gesamten Saison. Ist auch aktuell ein sehr, sehr guter Stürmer für uns. Ich denke, von der Spielweise her, ja, ganz schön oldschool. Ich finde, was die 2 Sachen, die ich da mitgenommen habe aus dem Spiel, neben der guten Verteidigung mit einem starken Matenia, sind, dass eben der Schleimer die große Überraschung in dem Spiel, als er eingewechselt wurde. Ich habe ja nach der letzten Rückrunde eher mit Lataya gerechnet in dieser Rolle, der eher zu den Enttäuschungen gehört in dem Jahr. Das war schon mal gut, dass Schuranov, das war das Zweite, einfach wirklich ein guter Strafraumstürmer ist, der da erinnert mich so ein bisschen an Ulf Kirsten, nicht allzu groß, aber der wühlt im Strafraum, der steht richtig und der setzt seinen Körper ein. Und das ist halt genau der Punkt. Schuranov braucht Spieler, die ihm Chancen auflegen. Das ist keiner, der, keine Ahnung, wie Borkowski technisch glänzen kann und lieber ein paar Schleifchen schlägt, sondern der, wenn Ball bekommt, dann versucht er ihn halt ins Tor zu schießen. Und das war sowas, das war das Zweite, was ich aus dem Spiel mitgenommen habe, dass der Schuranov wirklich auf einem guten Weg ist. Ob das jetzt für Bundesliga reicht, weiß ich nicht, aber auf einem guten Weg ist, für uns ein Stürmer zu werden, der in der Zweitligasaison zweistellig treffen kann. Und den brauchst du einfach. Und den haben wir ansonsten nicht, weil Scheffler ist einfach auch nicht mehr körperlich in der Lage, eine über 20 Spiele in der Saison zu machen. Ich glaube, das hat die ganze Hinrunde auch gezeigt. Der war auch zu dem Zeitpunkt, war er ja gesperrt, aber da war er auch nicht fit. Der hatte nur Kurzeinsätze gehabt davor. Und da hat sich Schuranov jetzt wirklich nach vorne gespielt. Das war sein 2. Tor in der Saison. Und das war natürlich vom Gefühl her schön, weil 2 junge Spieler, 2 Eingewechselte das bereitet haben. Aber ich meine, auch der Mut von Klaus, den muss man da definitiv ansprechen. Und das war das Schöne. Das Spiel war eher nicht das Schöne.
Ja, stimmt. Wenn es schiefgegangen wäre, dann hätten natürlich alle gesagt, Klaus, warum setzt er da gerade die Jungen ein? Aber ich finde das auch gut. Und das ist ja eigentlich auch der Weg, den er gehen will, was er ja im Club-Podcast auch gesagt hat, was er natürlich auch immer will, sind junge Spieler einsetzen. Und das hat er genau da gemacht. Und es hat geklappt. Und vor allem war auch ein Spieler dabei, also das, was ich auch meinte, den ich halt eigentlich schon abgeschrieben hatte, mit Schleimer.
Ja, und natürlich auch was gemacht, was zumindest von uns immer mal gefordert wurde, dass eben nicht nur alte Spieler eingesetzt werden, dass der Umbruch auch eben fließend erfolgen muss, dass man nicht am Ende vor so einem Aue 2.0 steht, dass du einen super alten Kader, eine super alte erste Elf hast und dann bist du irgendwann verdammt dazu, nur noch gefühlt junge Kerle da aufs Feld zu stellen. Ein Spieltag später ging es dann gegen den HSV Nürnberg zu diesem Zeitpunkt Tabellenfünfter und Tabellenvierter sogar, Entschuldigung. Und der HSV nur Sechster, der HSV nicht so richtig gut oder vielleicht nicht den eigenen Ansprüchen entsprechend in die Saison reingekommen. Und dann entwickelte sich eine Partie, die auf jeden Fall ja durchaus mitreißend war. Es stand 1:1 zur Pause und das ging auch absolut in Ordnung. Valentini verwandelte den Elfmeter. Insgesamt Nürnberg nicht mit ganz so viel Offensivdrang und ja, Hamburg dann auch mit dem verdienten Ausgleich irgendwie 34. Minute. Dann Blitzstart für den FCN Lino Tempelmann mit Kopfball wieder mit Kopfball, muss man an dieser Stelle sagen. Nach Vorlage von Valentini in der 46. Minute, also direkt mit Wiederanpfiff. Und dann passierte etwas, das ich glaube nicht nur uns irgendwie so mit dem Gefühl zurücklief, was wäre nur gewesen, wenn man mal selber was für dieses Spiel getan hätte. Ich erinnere mich einfach, dass der Club 35 Minuten lang nichts für dieses Spiel getan hat und sich dann auch nicht beschweren durfte, als in der 80. Minute Klatzel da den erneuten Ausgleich ja letzten Endes markierte. Und am Ende ging es dann 2:2 aus und irgendwie ist auch, ja, nach Monaten, muss man ja sagen, bei mir, Jakob, so dieses Gefühl da, ah, ich weiß auch nicht, ob in dem Spiel nicht irgendwie ein bisschen mehr noch drin gewesen wäre.
Ich habe es abgespeichert unter dem Spielverlauf nach unglücklich, dass es unentschieden ausging, aber man hätte das Spiel eigentlich verlieren müssen. Und das war der Punkt. Ich glaube, da hat man schon gesehen, wie der HSV individuell unterwegs ist, also stärker als der Club, als wir. Aber aus relativ wenig, viele Tore machen, relativ wenig Chancen. Die 2 Szenen waren gut rausgespielt. Der Glatzel ist einfach einer der stärksten Stürmer in der Liga und das hat man gemerkt. Also unsere Innenverteidigung ist ja nicht kopfballschwach. Und trotzdem setzt er sich da gut durch. Ich glaube, das 2-2 war über die linke Seite von uns, also eher untypisch, dass die meisten Flanken fliegen ja über die unsere rechte Verteidigungsseite im Normalfall. Aber da hat man sich auch nicht beschweren können. Ich habe das durchaus positiv mitgenommen. Ich fand einen Punkt gegen eine Mannschaft, ich habe vom HSV vorher das Spiel gegen Schalke noch gesehen, das fand ich schon extrem stark. Man sieht so, was sie in der Lage sind zu spielen, und wenn ich mich richtig erinnere, waren sie da auch in einer guten Form. Also ich war tatsächlich einfach nur zufrieden mit dem Spiel, weil zwei Gegentore können passieren, und dass man selber zwei gemacht hat und einen Punkt aus Hamburg mitnimmt, das war für mich einfach positiv.
Ja, unterm Strich denke ich auf jeden Fall zutreffend, oder Felix?
Also vor dem Spiel hätte ich ein 2-2 vollkommen unterschrieben als gut. Nach dem Spiel hat es mich einfach, also das ist, glaube ich, auch das, was Felix so ein bisschen an ihm nagt, sagen wir es jetzt mal so. Ich meine, wenn man sich das anguckt, dann haben wir das Spiel halt eigentlich unentschieden in der Defensive auch gespielt, weil nach vorne haben wir nicht wirklich so viel gemacht. Wir haben halt ganz klar auf Konter gespielt. Ich meine, der Ballbesitz, der sagt auch ziemlich viel. Da war sehr, sehr viel passive Zeit dabei. Das sind 70,3 zu 29,7. Da sieht man halt auch, dass wir definitiv nicht ansatzweise versucht haben, irgendwie das Spiel zu machen zu irgendeinem Zeitpunkt. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich denke, dass wir das auch gekonnt hätten. Aber letztendlich gebe ich da auch Jakob recht, dass ich mit dem 2-2 gegen HSV in der Form, auch mit den individuell guten Spielern, auch vollkommen zufrieden bin.
Danach ging es gegen einen anderen HSV, gegen Hannover 96, und das Spiel endete 0-0. Und von diesem Spiel ist fußballerisch bei mir nicht mehr so viel in Erinnerung geblieben, obwohl ich noch weiß, dass der FCN 30 Minuten lang gar keinen Fußball gespielt hat, dann eine gute Chance hatte und ich glaube, mit dem Pausenpfiff, glaube ich, nochmal Aluminium trifft und dann sogar ein sehr gutes Spiel macht. Aber was mir vor allem in Erinnerung ist eine ewig lange Zeit, die zwischen einem vermeintlichen Tor und kein Tor liegt, und eine gelb-rote Karte für Nikola Dovedan, die mich auch heute noch in Rage bringt, Jakob.
Das Spiel habe ich ohne Ton nur so nebenbei gesehen.
Gute Entscheidung.
Ich habe gerade überlegt, das Tor, wenn ich mich richtig... Ich dachte, das Tor wäre regulär gewesen, aber steht nicht, stimmt nicht, oder? Nee, war nicht.
Nee, das war ganz, ganz, okay. ganz wenig abseits. So. Nee,
okay, gut, mit solchen Entscheidungen habe ich jetzt kein Problem. Das fand ich in Ordnung. Es tut mir leid, ich bin bei dem Spiel raus. Ich weiß auch gar nicht, ich habe euch auch geärgert über die Gelb-Rote, aber ich... weiß es nicht mehr.
Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert. Also ja, stimmt, es war ganz, ganz knapp abseits. Da kann man jetzt wieder anfangen zu streiten, wann beginnt der Frame und wann nicht. Mich ärgern so eine knappe Entscheidung. Aber das ist ein anderes Thema. Am Ende war es 0-0 und das Einzige, was ich eigentlich dann am Ende auch noch weiß, ist diese gelb-rote Karte, und es war einfach keine. So. Und klar ist Dovedan wahrscheinlich auch schon Liga bekannt als nicht gerade der, der vielleicht von einem Foul zurückschreckt oder auch vielleicht nicht pöbelt, aber das war keine rote Karte. Also keine gelb-rote Karte.
Auf jeden Fall. Und unterm Strich blieb irgendwie 0-0, das aus so vielen Gründen ärgerlich war. Zum einen, weil man sich nicht belohnt hat für einen wirklich guten Auftritt nach der Pause. Zum anderen eben, weil man ja da dann einfach gefühlt so 20 Nebenkriegsschauplätze auf diesem Spielfeld hatte. In einem Spiel, das muss aber an dieser Stelle auch noch erwähnt werden, in dem der Schiedsrichter gar nicht so viel falsch gemacht hat, aber eben im entscheidenden Moment dann doch sehr daneben lag, zumindest eben in dieser 79. Minute, als er Nikola Dovedan vom Platz stellte. Damit ging es in eine Länderspielpause, in der der Club dem FC Ingolstadt 0-7 unterlag. Das war ein sehr grandioser Moment der Testspielgeschichte, und anschließend ging es dann nach Dresden. Nächster Gegner, der ja eher aus so der unteren Tabellenregion stammt. Elfter war Dresden zu diesem Zeitpunkt sehr gut für so einen Aufsteiger in die Saison reingekommen. Und ich glaube, der Podcast damals dazu hieß, ein guter Spielzug entscheidet, Jakob.
Also ich möchte Ingolstadt nochmal zu ihrer besten Saisonleistung gratulieren in dem Testspiel. Da merkt man halt auch wieder, was das für Aussagekraft hat. Also Testspiele sind schön und gut vor der Saison zum Warmlaufen. Man kann auch die ein, zwei Sachen abblicken, aber ich meine, wir haben die Bayern, glaube ich, mal 5-0 weggehauen in den letzten Jahren irgendwann, und jetzt sind wir 0-7 vernichtet worden, und das ist einfach von einer Mannschaft, die, glaube ich, -3 Punkte in der Saison bis jetzt geholt hat, eine davon gegen uns.
Ja. Ich fand nur witzig, wie FCN-Twitter kurz gebrannt hat. Das war sehr amüsant anzusehen.
7-0! Ja, es schaut halt auch wirklich doof aus. Also ich glaube, wir reden jetzt schon mehr über das Spiel, als wir wollten, aber ich glaube, die Lehre daraus ist, man spielt nicht gegen andere Teams aus der Liga ein Testspiel während der Saison. Also was ist das für ein Blödsinn? Schaut immer doof aus. Ja, mich hat es von Kraus total gefreut, weil der spielt eine sehr, sehr starke Saison, reibt sich halt viel auf in Zweikämpfen, spielt viele Pässe aus dem Mittelfeld raus und kommt in Abschlusssituationen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir bei dem Tor gedacht habe, okay, endlich belohnt er sich mal. Der hat einiges versiebt davor. Er übernimmt ja so ein bisschen die Geißrolle bei den Fernschüssen auch gern mal. Und das Ding hat er reingemacht. Und wir haben so ein paar Spieler, die belustigen mich immer sehr, weil sie so offensichtlich schlecht gelaunt sind das ganze Spiel lang. Handwerker und Kraus, ich habe die, glaube ich, noch nie lächeln sehen. Die schauen immer, als würden sie gerade gezwungen werden zu dem, was sie tun. Aber mir gefällt es. Und ja, ich sehe gerade, der Handwerker hat es vorbereitet, der Kraus hat es reingemacht, Möller-Dilli war beteiligt. Ich glaube, das fasst so ein bisschen die Saison, die Hinrunde eigentlich ganz gut zusammen, und dann gewinnt man halt 1-0, wenn man eine gute Verteidigung hat.
Ja, definitiv ein Spiel, das unter Pflichtsieg zu verbuchen ist und den ersten FC Nürnberg dann eben weiterhin auf Tabellenplatz 5 gehalten hat. Ich möchte gerne natürlich jetzt auch über das Spiel danach sprechen. Heidenheim war da der Gegner, die ja zu dem Zeitpunkt auf Platz 9 rangierten, vielleicht auch ein bisschen weiter unten, als man das erwartet hat. Heidenheim generell mit einer super strangen Saison sind jetzt punktgleich mit dem ersten FC Nürnberg auf Platz 6, einen Platz hinter dem FCN mit einem Torverhältnis von minus 1 bei 30 Punkten. Also Heidenheim, strangestes Team der Liga, und wurden an dem Tag vom ersten FC Nürnberg mit 4-0 nach Hause geschickt, und das in einer Partie, die Felix zunächst mal eher einen 10 Beginn nahm, dann aber von dem FCN dominiert wurde, der einfach auch wirklich eine gute Chancenverwertung an diesem Nachmittag hatte.
Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, das Spiel ging ja 4-0 aus und der Club hatte 4 Schüsse aufs Tor. Das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr gute Torausbeute. Das hatten wir nicht so oft diese Saison. Es haben auch Sachen geklappt, die haben auch nicht so oft geklappt diese Saison, dass ein Traumfreistoß von Johannes Geis kam, der wirklich, wirklich schön und gut war. Aber am Ende, die zweite Halbzeit, da ging einfach jeder Schuss war ein Treffer, und spätestens nach dem 3-0 war da auch komplett Schicht im Schacht bei Heidenheim, und dann am Ende war es eigentlich noch traurig, dass eben dieses Eigentor dann noch gefallen ist. In der 89. war das dann, glaube ich, aber insgesamt war das ein sehr, sehr abgekartetes Spiel. Das hat mich ein bisschen erinnert an ein Spiel gegen Hannover, ich weiß nicht mehr, welche Saison das war, da waren wir auch sehr, 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 sehr effizient. Die anderen Spiele haben in der Saison dann aber nicht so geklappt. Und letztendlich kann man zu dem Spiel sagen, Offensive sehr, 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 sehr gut, weil sie einfach aus 4 Chancen 4 Tore gemacht haben. Das eine war ja nicht wirklich eine direkte Chance, es war sogar nur ein Freistoß, und hinten die Null halt wieder gehalten wurde. Das war eigentlich das, was sich dann nach den ersten Spielen bei mir rauskristallisiert hat. Wir können wirklich verteidigen. Und wir können auch Spiele durch die Verteidigung gewinnen und vor allem kontern.
Ja, ich muss sehr lachen, weil ich hatte ja meine 5 Minuten Fame bei Sportradio Deutschland oder wie das heißt, und komme halt nach dem Spiel rein, wo einfach vollkommen klar war, dass nichts nachhaltig ist an dem Sieg. Also es war halt wirklich, dass wenn 1-0 ausgeht, dann ist es auch in Ordnung. Also die Chancenqualität, die war jetzt auch nicht überragend. Du sprichst den Freistoß an, aber Man gewinnt das Ding 4-0 gegen eine starke Mannschaft, und das steht halt dann auch da. Beste Abwehr der Liga steht in der Tabelle zu lesen. Viele Spiele zu Null gespielt, spricht für die Abwehr, spricht für den Torhüter. Und jetzt schon relativ viele Spiele gewonnen gegen die Konkurrenz um diesen Bereich 5 bis 8. Ich habe übrigens nachgeschaut, Felix, du hast recht. Platz 6 habe ich erfunden in meinem Kopf drin. Und da hockst du halt dann da, und das war so ein Spiel, das einzige in der Saison, wo ich halt gesagt habe, das war einfach zum Genießen, weil das war klar, das war für einen Moment, das war wie du schon gesagt hast, das 4-0 in Hannover, wo man auch alles reingemacht hat, was irgendwie da im Strafraum war, und das war ein Highlight sicherlich der Hinrunde. Es war kein Spiel, das ich jetzt sagte, steht stellvertretend für das, wie der Club spielt oder wie die Saison verlaufen ist. Es war einfach nur ein schönes Highlight und ein tolles Spiel.
Definitiv. Ich erinnere mich noch an das Tor von Schuranov, das ja auch richtig in den Winkel reingeschweißt war. Auch das sicherlich ein Highlight. Wir machen eine kurze Pause, bevor wir dann weiterschauen in Richtung DFB-Pokal, zweite Runde. Da sprechen wir ein bisschen drüber, anders als über das 1:0 gegen Ulm. Das war einfach nicht so sehr der Rede wert. Das war gutes Pferd, springt so hoch, wie es muss. In der zweiten Runde ging es dann gegen den HSV und das ist definitiv besprechenswürdig hier bei Total Bekloppt.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Der FCN trat am Dienstag, dem 26.10.2021, im Heimspiel gegen den HSV an. Man hatte sich ja nicht allzu lang vorher, genau einen Monat vorher, um genau zu sein, in der Liga getroffen, um dann eben ja gegen den HSV den Einzug in die dritte Pokalrunde perfekt zu machen. Und ich weiß noch, dass ein mir bekannter HSV-Fan nach diesem Spiel sagte, er weiß bis heute nicht, wie der HSV in diesem Spiel weiterkommen konnte, Felix. Und ich glaube, das war so ein Gefühl, das hatten nicht wenige Clubfans auch nach diesem Spiel. Am Ende hat es das Elfmeterschießen entschieden, aber dieses Elfmeterschießen hätte es halt eigentlich nie gebraucht, wenn da nicht das Thema Chancenverwertung wäre.
Ja, definitiv. Also ich bin aus dem Spiel wirklich rausgegangen, so ein bisschen geteilte Emotionen, weil es war natürlich ein sehr, 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 sehr krasses Spiel. Es war ein sehr, sehr cooles Spiel zum Angucken, glaube ich, wenn man das als neutraler Betrachter sich anguckt, am Ende auch noch mit Elfmeterschießen. Aber letztendlich hätte der Club das eigentlich machen müssen und hat es leider nicht gemacht. Und ja, am Ende war es dann halt ein Elfmeterschießen, was das Ganze entschieden hat. Und ja, ich bin da definitiv raus und habe mir gedacht, ja, das hätte man auf jeden Fall gewinnen können. Und vor allem, weil wir ja auch ein paar Wochen vorher erst gegen den HSV in der Liga gespielt hatten, hat der Club hier eine komplett andere Taktik gefahren und hat gezeigt, was er auch kann gegen so einen sehr, sehr individuell starken Gegner und war eigentlich an diesem Abend auch besser. Also sie hätten das Spiel gewinnen können, haben es dann leider am Ende nicht und es ging ins Elfmeterschießen dann ja mit 1-1. Und ja, das war schade. Auf jeden Fall. Es gab noch ein paar Nebenschauplätze. Das war einerseits, dass Tim Leibold so übel gefoult wurde. Das tut mir immer noch leid. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und Tom Kraus auch verletzt war. Das hat auch gezeigt, wie viel Energie aber meiner Meinung nach auch die beiden Mannschaften in dieses Spiel gegeben haben. Also es hat sich da keiner der beiden Mannschaften irgendwas genommen. Es war jetzt auch nicht unbedingt ein krass unfaires Spiel, aber es war definitiv ein sehr intensives Spiel und leider am Ende durch Elfmeterschießen für den HSV.
Ja, leider Gottes, der HSV dann da am Ende, die Mannschaft, die obsiegte und Jakob, gefühlt 2 Stunden später wurde dann das nächste Ligaspiel angepfiffen. Auch heute noch irgendwie finde ich das so ein bisschen unglücklich, dass man da Darmstadt, die halt gar nicht gespielt haben in der zweiten Runde, dann auf 18:30 am Freitag setzt, nachdem man eben gegen den HSV Dienstagabend 20.45 Uhr überhaupt erst angepfiffen hat. Und dieses Spiel war dann, ja, ich glaube, genauso, wie es irgendwie auch nur werden konnte. Nürnberg mit dem, was irgendwie noch im Tank war nach diesem Pokalspiel gegen Darmstadt, die gar nicht so mega viel für dieses Spiel getan haben, aber dann am Ende eben 2:0 gewonnen haben.
Ja, also da muss man grundsätzlich mal sagen, dass die Ansetzung eine Frechheit ist. Also ich weiß nicht, bin mir sicher, dass das von Seiten vom Club thematisiert wurde, das geht überhaupt nicht. Also was soll das? Da besetzt man auch die Spieler ein extremes Verletzungsrisiko aus. Wir reden hier von einer Zweitligamannschaft, die haben keine Kader, wo sie mal antreten können und 5 Spieler austauschen. Es hat keine Zweitligamannschaft. Und Darmstadt ist auch eine Spitzenmannschaft, das hat man da auch schon gesehen, stehen ja jetzt auch am Ende der Hinrunde oder Anfang der Rückrunde oben. Also das ist ein Spiel, das kann man eigentlich nicht werten. Was halt bei mir so ein bisschen da übrig geblieben ist, man hat halt das erste Pflichtspiel Niederlage war ja gegen HSV im Elfmeterschießen, war jetzt nicht so eine echte Niederlage, da war irgendwie klar, okay, das war ein Highlight für die Spieler, die haben wirklich alles rausgehauen im Pokal. Und dass sie dann verlieren, nicht nur das nächste, sondern die nächsten beiden Spiele, das war für mich dann auch so ein bisschen absehbar. Da war dann so der Nimbus, der beste Abwehr der Liga, die noch nie, glaube ich, gegen Paderborn zwei Tore kassiert, immer aus wenigen Chancen viel machen. Da hat man gesehen, da haben sie langsam so ein bisschen das Zweifeln angefangen und waren halt auch körperlich K.O. Und das war dann die logische Folge, dass man einfach ein Spiel, das hätte man wahrscheinlich am Sonntag auch verloren, aber ja, also die Ansetzung, sorry, aber das ist einfach nur eine Frechheit, das geht überhaupt nicht.
Ja, und wie gesagt, also vor allem halt gegen eine Mannschaft wie Darmstadt, die eben nicht im Pokal gespielt hat, eben auch ein sehr, 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 sehr gute Saison bis dahin gespielt hat, das war halt eigentlich nicht vergleichbar. Also die beiden Mannschaften zu dem Zeitpunkt waren eigentlich nicht vergleichbar auf dem Platz.
Definitiv. Und ja, der erste FC Nürnberg dann mit der ersten richtigen Saisonniederlage. Zwei Gegentore gab es ja nicht nur gegen Paderborn, sondern auch gegen Regensburg und den HSV bei den Unentschieden vorher schon. Aber dieses Mal dann eben nicht selbst erfolgreich der FCN, sondern eben nur Darmstadt. Eine Woche später wäre ich dann gerne im Stadion gewesen, aber Corona-Fälle in meinem direkten Umfeld oder ein Corona-Fall in meinem direkten Umfeld machte das dann unmöglich. So blieb mein Platz zwischen Max und Markus dann leer und das passte dann irgendwie alles sehr, sehr gut zu diesem Abend gegen Werder Bremen. 1:2 ging es aus, nachdem Nikola Dove dann in der 19. Minute per Kopfball da die Führung für den FCN erzielte und ja, Nürnberg sich dann aber, ich weiß auch nicht, bis heute irgendwie so ein bisschen in so eine Passivität hineinbegab, auch die dann das Reagieren irgendwann auch sehr, sehr schwierig machte. Es gab dann in der zweiten Halbzeit irgendwo so den Moment, wo man dachte, naja, wenn Werder das weiter so spielt, dann gewinnen wir dieses Spiel völlig unverdient, einfach weil die keinen Ball ins Tor bekommen. Aber es war eben auch immer so dieses Gefühl da, wenn die den Ball einmal ins Tor bekommen, dann werden die den auch noch ein zweites Mal da reinbekommen. Und so geschah es dann auch, 80. Minute Niklas Füllkrug und 88. Minute Leonardo Bittencourt dann mit dem Siegtreffer für Werder Bremen. Und Jakob, du hast gesagt, du hattest sowieso schon das Gefühl, wenn der Nimbus der Unbesiegbarkeit einmal weg ist, dann verlierst du solche Spiele. Und der FCN dann an dem Abend für mich aber auch einfach mit der falschen Marschroute da angetreten.
Ja, also ich denke, man muss es aus mehrerer Hinsicht betrachten. Das ist das eine, also dass man so von dem Hoch dann irgendwann mal runterkommt. Du kannst nicht in jedem Spiel die gleiche Qualität auf den Platz bringen. Das geht auch vom Kopf her nicht. Das ist nicht nur eine körperliche Müdigkeit. Das war für mich so ein deutliches Zeichen, weil Bremen war total verunsichert eigentlich vor dem Spiel. Kassieren dann auch noch das 0-1, spielen dann weiter aufs Tor, aber eine verunsicherte Mannschaft, da müsstest du eigentlich da dann das 2-0 machen und ich glaube von der Qualität her insgesamt wäre das möglich gewesen, aber das Spiel hat das überhaupt nicht hergegeben und dann verliert man ein Spiel mit zwei Gegentoren nach der 80. Minute und geht dann raus aus dem Spiel und denkt sich, naja, hochverdient. Also wir haben halt einfach keinen Punkt verdient und das glaube ich, das ist in Ordnung in der Phase in der Saison. Wir reden nicht davon oder ich zumindest, dass der Club eine Mannschaft ist, die aufsteigt in der Saison. Ich glaube, Platz 5-8 ist ein realistisches Saisonziel. Das ist so das, wo man sich findet. Man ärgert mal die Großen und tut sich schwer gegen die Kleinen. Das ist eine typische Mittelfeldmannschaft in der zweiten Liga, oberes Mittelfeld. Und das Spiel ist dann auch wieder stellvertretend dafür. Weil wenn du in der Saison das Maximum erreichen willst, dann haust du Bremen nachdem die ein bisschen, sag ich mal, sich die Hörner abgestoßen haben mit Chancen und du erwischst die so eiskalt, dann haust du denen noch zwei rein und dann schauen sie blöd und fahren heim und stattdessen kriegen die halt dann ihren Aufschwung. Und ich denke, wie gesagt, also für unsere Verhältnisse, man kein gutes Spiel in der Hinrunde, weil gehört zu den schlechtesten Spielen der Hinrunde aus unserer Sicht, ist aber eine knappe Niederlage nur. Das zählt dann auch, dass man eben nur zwei Tore kassiert. Auch Martini hat, glaube ich, in dem Spiel wieder eine richtig gute Leistung gezeigt. Und ja, da war halt dann die Frage, wie kommt man jetzt aus der Situation raus? Also war auch der nächste, also wir hatten jetzt das Highlight, dann hatten wir jetzt die schlechte Phase mit den drei Niederlagen. Und da war dann wirklich die Frage, quo vadis, wo geht's jetzt hin? Legen sie sich hin und lassen die Saison passieren oder versuchen sie wirklich nochmal anzugreifen und oben dran zu bleiben? Und das war so ein bisschen die Frage, mit der ich aus dem Spiel rausgegangen bin. Weil, dass man gegen Bremen verlieren kann, ja, Bremen dürfte fast die Mannschaft sein, die ich am häufigsten im Stadion gesehen habe und immer nur Niederlagen. Das erwarte ich schon fast. Und ja, da war die Frage, wie geht's weiter?
Also für mich war die, ich habe mich nach dem Spiel tatsächlich richtig geärgert, weil es für mich eine sehr unnötige Niederlage war gegen damals sehr, sehr schwache Bremer. Und das hat man das ganze Spiel gemerkt. Sie haben einfach nichts auf die Kette bekommen. Wenn sie Chancen im Strafraum hatten, dann hat Martinia die geklärt. Aber selbst das hat ihnen eigentlich mehr das Selbstbewusstsein genommen, als dass sie es gestärkt hat. Bis auf die letzten 15 Minuten war dieses Spiel eigentlich, selbst wenn Bremen am Drücker war, das Spiel des FCN. Und in der Phase, die ersten 75 Minuten, hätte man definitiv noch Nadelstiche setzen können und noch ein zweites oder drittes Tor machen können, wenn, was Felix meinte, die Marschroute ein bisschen anders gewesen wäre. Weil das war so mein Gefühl, dass die Marschroute eben nicht ist, wir wollen noch ein zweites, vielleicht sogar ein drittes Tor und sie damit ins Aus schießen, sondern irgendwie haben sie sich so ein bisschen ausgeruht auf diesen 1-0. Und das war das Ärgerliche. Dann am Ende, dass da noch irgendwie bei der Drangphase, die sie dann hatten, ein, zwei Tore fallen können, das war dann irgendwie auch klar für mich. Aber es war trotzdem ärgerlich. Was ich aber Positives aus dem Spiel mitnehme, ist wieder ein bockstarker Christian Martinia. Ansonsten wäre das wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen höher ausgegangen. Schade ist eben, dass man die Chance die ersten 75 Minuten nicht genutzt hat, in der Bremen zwar zu Chancen gekommen ist oder mehr, sagen wir es mal so, für mich waren es teilweise nicht mal Chancen, sondern wirklich einen Offensivdrang hatte, aber der immer von der Abwehr oder Martinia quasi zerstört wurde und man hätte genau da Nadelstiche setzen können. Ansonsten gebe ich dir auch vollkommen recht, Jakob, man kann natürlich gegen Bremen 2-1 verlieren, sie haben auch eigentlich eine sehr gute Mannschaft, waren da mega an Trubel und konnten so eigentlich das erste Mal wieder, das war ja für die auch ein Entscheidungsspiel, das muss man ja auch sehen, das erste Mal wieder dann eigentlich einen Blick nach oben so ein bisschen safer machen. Und letztendlich ist es auch okay, 2-1 zu verlieren. Ich habe halt nur dieses Geschmäckle dann. Man hätte mit einem anderen Fahrplan vor allem die ersten 75 Minuten vielleicht noch mehr rausholen können.
Was dann folgte, und Jakob hat das ja schon so ein bisschen angedeutet, war Club Umfeld, Doing Club Umfeld, Things, Krise war nicht nur einmal das Wort, das in diesem Zusammenhang dann fiel, nachdem man im Elfmeterschießen gegen HSV rausgeflogen ist und zwei Ligaspiele verloren hatte, das am 13. Spieltag nochmal wohlgemerkt. Es ging dann nach der Länderspielpause nach Sandhausen und da war dann natürlich auch klar, okay, dieses ist jetzt ein Spiel, das muss halt auch einfach gewonnen werden, wenn nicht wirklich das irgendwie zu so einer Krise werden soll. Und dann trifft in der 66. Minute Immanuel Höhn zum 1-0 für den SV Sandhausen. Und dann denkst du schon, oh Mann, jetzt ist vielleicht doch irgendwie so ein bisschen die Luft raus in dieser Saison. Auch weil wir ja in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut waren und auch uns da bei Mantegna eben bedanken konnten. Aber das war dann auch ein Spiel, in dem der FCN zurückkam, dass er umgebogen hat. Unter anderem durch Fabian Nürnberger, der, Jakob hat es vorhin auch schon mal angedeutet, in dieser Saison ja sicherlich viele Erwartungen auf seinen Schultern hatte, aber eben wenig Leistung und auch gar nicht so viel Einsatzzeit. Und dann trifft er mit einem wirklich geilen Schuss aus 25 Metern in der 83. Minute zum Ausgleich und ist dann auch noch entscheidend daran beteiligt, dass Erik Schuranov in der Nachspielzeit dieses Spiel für den FCN komplett dreht. Und Felix, da hatte ich das Gefühl, bei diesem Spiel, dass eben jede Menge Leben in dieser Mannschaft steckt und dass diese Mannschaft, was, du hast es vorhin schon mal angesprochen, was hat, was die letzten Jahre nicht so da war, nämlich die Möglichkeit oder die Fähigkeit auch, mal Dinge in der Kabine zu lassen, wenn die scheiße waren, wie eben die ersten 45 Minuten gegen Sandhausen.
Ja, also über die ersten 45 Minuten müssen wir, glaube ich, auch überhaupt nicht reden. Sandhausen hat sich auch zu dem Zeitpunkt mega angestrengt. Die wollten einfach ein Spiel endlich mal gewinnen, nachdem sie dann in der 66. dann auch noch das 1-0 geschossen hatten. Das hat man auch gemerkt. Aber dann kam ja diese große Wechselperiode auch dann von Robert Klaus, weil er gemerkt hat, so okay, hier läuft nicht wirklich viel. Also es kam ja rein Schuranov für Dovedan, Borkowski für Tom Kraus, Manuel Schäffler für Duman, Kilian Fischer für Enrico Valentini, Fabian Nürnberger für Johannes Geis. Und da liest man ja schon zwei Namen, die auf jeden Fall das Spiel mitgedreht haben. Es war wieder ein Junge mit dabei, das war das Tor am Ende, aber auch der Schuss von Fabian Nürnberger super, super gut. Genauso muss ein Schuss aus der Entfernung dann auch fliegen, dass er sich eben so anschneidet und dann auch so reinfliegt. Wieder vorgelegt von Lino Tempelmann und ab da hat man gemerkt, okay, der Club, der will dieses Spiel auch nicht unentschieden spielen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich mit eins der wichtigsten Spiele tatsächlich für mich in der Hinrunde, weil dieses Tor von Erik Schuranov dann eben so emotional war und man hat auch gemerkt, dass das irgendwas ausgelöst hat. Es ist irgendwie eine kleine Emotionsbombe. Die ganze Mannschaft ist wieder aufeinander zugerannt. Das hatte ich das letzte Mal tatsächlich so gesehen und auch so gemerkt, dass man sowas machen kann. 2018, als wir dann noch aufgestiegen sind, vom Feeling her, und dann hat man auch gemerkt, okay, diese Mannschaft lebt, und das hatten wir eben die letzten Jahre nicht, und das war eben auch was Schönes. Und ich glaube auch, dass dieser späte, vielleicht auch leicht unverdiente Sieg uns wieder in ruhige Fahrwasser gebracht hat und für die nächsten Spiele auch wieder ermutigt hat, dass wir eben doch wieder gewinnen können und nicht weiter in einen Negativstrudel gekommen wären. Das war vor dem Spiel für mich auch ein bisschen übertrieben nach dem Bremen-Spiel und dem Darmstadt-Spiel, dass der FCN jetzt irgendwie in der Krise ist. Aber es hätte natürlich, wenn jetzt Sandhausen noch gewonnen hätte, in die Richtung gehen können. Aber selbst da wäre es noch nicht so weit gewesen. Aber genau da haben sie das Ruder eigentlich nochmal rumgerissen. Und das eben in der Nachspielzeit, das macht ja auch nochmal sehr, sehr viel mit der Mannschaft.
Wobei man sagen muss, also das Krisengerede, ich habe mir gerade auch die Kicker-Überschrift noch angeschaut, das war da, also auch von den Medien getrieben, und sorry, aber das ist einfach schwach, weil du musst auch mal wieder, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, es war alles in Ordnung. Der Punkt, der da, glaube ich, nach dem Bremen-Spiel eher war, wenn du gegen Sandhausen halt nicht gewinnst, hast du danach St. Pauli, Kiel und Schalke, und das hätte halt dann wirklich eine 7 Spiele, also inklusive DFB-Pokal, andauernde Flaute sein können. Und das war das Einzige, weil an sich war das kein, also das war ein wichtiges Spiel dahingehend, glaube ich, auch für den Kopf. Aber in den Standings war das jetzt kein besonders wichtiges Spiel, weil ob du jetzt gegen Sandhausen unentschieden spielst oder gewinnst, das macht dir am Schluss die Saison nicht aus. Aber so von der Emotionalität her hat man gesehen, dass ihnen wirklich viel dran liegt, dass sie das Ding gewinnen. Und das macht dann schon wieder eine Mannschaft aus, die mindestens das erreichen kann, was ihre Einzelteile sind, wenn nicht mehr. Und da stimmt es anscheinend in der Mannschaft. Auch wie man den Umgang miteinander ansieht. Ich habe zwar das Gefühl gehabt, dass es in den letzten Jahren nicht das Problem war, dass es in der Mannschaft nicht gestimmt hätte. Aber es ist halt schön, wenn man das sieht, dass offensichtlich da nicht nur darum geht, dass man irgendwie den Tag vorbeibringt, sondern dass man halt wirklich auch mit einem Erfolg wieder aus der Pause rausstartet. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig.
Ja, du kannst dich aber auch freundschaftlich zum Beispiel mögen, aber trotzdem einen schlechten Lauf haben. Also, und da können sich Sachen halt auch einfahren. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem in den letzten Jahren, dass genau dieser Flow dann drin war, ohne dass sie sich wirklich nicht mochten.
Ein gegenseitiges Runterziehen vielleicht eher als Mitreißen, so wie es im Spiel gegen Sandhausen war. Ich hatte es gerade eben ja auch schon gesagt, Jakob, diese, ja, auch nicht nur FCN, also Umfeld inkludierte bei mir durchaus auch Medien, diese Krise, die nach 2 respektive 3 Spielen da gesehen wurde, habe ich damals nicht gesehen, habe ich damals nicht verstanden. Selbst mit der Perspektive war mir das ein bisschen too much, aber war dann vorerst abgewendet, und dann kam es im nächsten Spiel zum Aufeinandertreffen mit dem FC St. Pauli, die zu diesem Zeitpunkt und ja auch jetzt noch Tabellenführer sind. Und diese Liga dann auch einfach ja in einer Art und Weise bespielt haben, wie es ja quasi kein anderes Team konnte. Und genauso dann auch den ersten FC Nürnberg bespielt haben. 3. Minute Guido Burgstaller, 1-0 FC St. Pauli. 10. Minute Leard Pacarada, 2-0 für den FC St. Pauli. Und dazwischen noch die Möglichkeit für Burgstaller oder von Burgstaller eingeleitet für Kieré, glaube ich, der ja auch noch die Möglichkeit aufs 2-0 hat, und nach 10 Minuten, da hätte ich am liebsten den Fernseher ausgeschaltet, die Fernbedienung weggeschmissen und nie wieder Fußball geguckt, weil es so frustrierend war. Und dann, ja, ist auf einmal irgendwie der FCN doch in dieser Partie drin. Johannes Geis macht ein Traumtor in der 21. Minute, und am Ende des Spiels muss man dann halt einfach festhalten, es geht 2-3 aus Sicht des ersten FC Nürnberg, wobei St. Pauli das 3. macht, bevor Nürnberg das 2. macht, dass der FCN sich gegen St. Pauli gut präsentiert hat, aber eben auch ganz klar war, dass St. Pauli einfach ein Level darüber spielt.
Ja, also ich denke, das war für mich so der Grund, warum ich das Spiel ein bisschen genießen konnte, weil ich halt einfach eine saustarke Mannschaft gesehen habe. Also St. Pauli steht da vollkommen zurecht oben. Die sind individuell wirklich top aufgestellt. Man muss ja bedenken, dass der Kieré ein relativ schwaches Spiel gemacht hat und das ist der stärkste Spieler in dem Team in vielen Spielen. Der Unterschied zwischen dem Club und St. Pauli war aber unterm Strich meiner Meinung nach der Stürmer. Wir haben aktuell, ich habe vorhin gesagt, wir haben einen Stürmer in den Reihen, der kann mal zweistellig in der zweiten Liga treffen, vielleicht sogar in der Saison, ich glaube es nicht. Burgstaller ist halt ein Stürmer, der trifft halt 15 Mal garantiert in der Saison. Genau wie der Glatzel, wir haben so ein paar Kaliber, Hofmann beim KSC, das ist der Spieler, der dem Club fehlt. Und das ist halt auch der Unterschied, spielst du um die ersten 3 Plätze oder spielst du halt um 4 bis oder 5 bis 8? Und da ist dann das Spiel schon sehr exemplarisch, weil klar, wenn du vorne deine Dinger machst, vor dem 1-2 gab es, glaube ich, in 2 Szenen 4 Chancen. Ich kann mich an mehrere Abwehraktionen erinnern, wo ich mir gedacht habe, was ist denn los mit denen da hinten? Also das waren ja Jahrhundertabwehraktionen. Der Ziereis, der die vom Kopfball wegstüpselt vom Scheffler, das Ding ist drin normalerweise. Und das waren so viele Aktionen, wo ich mir gedacht habe, auf der einen Seite, ja, eigentlich hat der Stürmer vom Club alles richtig gemacht und das gab eine anders krasse Aktion von dem Verteidiger oder vom Torwart. Schönen Gruß an Vasili, freut mich sehr, dass er sich so durchsetzt. Schade, dass Medic nicht gespielt hat in dem Spiel. Geile Entwicklung. Und auf der anderen Seite aber auch, ja, mit einem Ticken höherer Qualität gewinnst du das Ding halt. Oder schießt halt 4 Tore. Vielleicht kassierst du 5, das weiß ich nicht. In dem Spiel war das nicht die beste Abwehr der zweiten Liga, die gespielt hat. Aber ja, es war insgesamt echt ein tolles Spiel. Zusammen vielleicht mit der Niederlage gegen den HSV und dem Sieg gegen KSC, die 3 besten Spiele in der Hinrunde, weil beide Mannschaften wirklich geil gespielt haben. Und ja, ich glaube, wenn man einen realistischen Blick hat und ein bisschen die Fanbrille abnimmt, konnte man das Spiel ein bisschen genießen, weil St. Pauli ist aktuell besser. Und das ist in Ordnung und man hat die ganz schön ärgern können. Das war schon cool.
Ja, also ich zitiere Jakob, glaube ich, nochmal aus dem Chat. Bisher bestes Saisonspiel des FCN. Genau, das war es auch. Und es war am Ende ein bisschen unglücklich. Tatsächlich hatte St. Pauli meiner Meinung nach nicht ihren besten Tag. Und wir hatten einen sehr guten Tag, bis auf die ersten 10 Minuten haben wir leider ein bisschen gepennt. Aber das hätte definitiv auch unentschieden oder für den Club ausgehen können, wenn wir auch ein bisschen mehr Glück gehabt hätten. Ich meine, es war ein Eigentor von Scheffler dabei und für mich ist das Foul an Schuranov immer noch ein Elfmeter. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch verdient, wenn St. Pauli gewinnt, weil letztendlich sie natürlich auch die Qualität haben und meiner Meinung nach, so wie Jakob auch meint, die beste Mannschaft der zweiten Liga aktuell sind. Aber ich war ein bisschen enttäuscht über das 3-2, aber konnte vollkommen damit leben und es war für mich auch im Gegensatz zum Beispiel zu diesem St. Pauli-Spiel, wo wir sehr, sehr defensiv gespielt haben, eben ein Spiel, wo wir eigentlich mehr Chancen hatten, es sich noch mehr gezeigt hat, wo unsere Probleme sind, weil eben die Chancenverwertung immer wieder auch angesprochen wird. Und wenn wir daran arbeiten, dieses Spiel auch definitiv nach Hause fahren können. Ob das jetzt diese Saison sein wird, wissen wir nicht. Aber wenn wir da weiter dranbleiben und die Chancenverwertung eben angreifen und da auch besser werden, dann hätten wir dieses Spiel im Sack gehabt. Also wir hatten sehr, sehr viele Chancen. Wir haben ein Eigentor gemacht, auch sehr unglücklich durch Scheffler, der auch der Torschütze war, und haben aber auch nach dem Eigentor vielleicht ein bisschen zurückgefahren, aber auch nicht komplett und haben weiter an dem Spiel gekämpft, dass wir irgendwie vielleicht noch einen Punkt mitholen. Ich bin, also wie Jakob da auch damals schon gesagt hat, für mich ist das definitiv das beste Spiel der Hinrunde gewesen.
Die Eigentornummer kommt gleich, die war nämlich gegen Schalke 04 und nicht gegen den FC St. Pauli, aber darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch.
Ah, Entschuldigung.
Denn das war definitiv nicht das beste Saisonspiel des ersten FC Nürnberg. Dazwischen liegt noch das Spiel gegen Kiel und dann sprechen wir natürlich auch noch über den Abschluss gegen den FC Erzgebirge Aue, dann die erste Rückrundenpartie. Das alles gleich hier bei Total Bekloppt.
Vernimmt sich, was man will.
Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Der FCN unterlag in einer spektakulären Partie mit 3-2 beim FC St. Pauli oder vielmehr zu Hause gegen den FC St. Pauli Und danach ging es im nächsten Heimspiel gegen Holstein Kiel, die zu diesem Zeitpunkt ja einen gehörigen Relegationsblues immer noch ausbaden mussten, sehr, sehr weit unten in der Tabelle standen, Trainerwechsel und so weiter und so fort hinter sich hatten, aber eindeutig schon auf dem aufsteigenden Ast waren. Und der FCN, der hat es dann insbesondere in Person von Erik Schuranov krachen lassen, aber auch Manuel Scheffler, den wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten, war dann zu diesem Zeitpunkt der Saison auf jeden Fall ein wichtiger Faktor für den FCN. 6. Minute Scheffler, 63. Schuranov, und das Spiel wirkte irgendwann so, als wärst du halbwegs in trockenen Tüchern. 88. Minute, auf einmal tritt jemand auf das Spielfeld oder vielmehr in Erscheinung, den die meisten irgendwie vergessen hatten. Julian Korb ist sein Name, er spielt mittlerweile für Holstein Kiel und wumpst das Ding aus 20 Metern ins Tor des FCN. Aber auch hier ein Spiel, das der FCN dann eben über die Zeit bringt, indem er sich ja letzten Endes nichts mehr zu Schulden kommen lässt und deswegen wieder nach diesem Rückschlag gegen St. Pauli den kleinen Satz in der Tabelle hochmacht, Jakob, und ja, sich dann eben in so eine kleine Achterbahn begeben hat aus Sieg und Niederlage.
Ja, und auch überraschend viele 2-1 bis jetzt dabei, also das häufigste Ergebnis. Ja, also ich glaube, Kiel halt super gefährlich, sehr gute Einzelspieler, kein gutes Team in der Saison. Und das sind halt auch so Spiele, die, das kennen wir, die gibt man halt auch gern mal ab. Und dass man jetzt knappe Führungen über die Zeit bringt, das war ja vor 2 Jahren ganz fatal. In der letzten Saison jetzt auch nicht direkt eine Stärke. Und das ist halt wichtig. Und ich denke, da spielt halt viel zusammen. Also, dass man in sehr vielen Spielen 2 Tore schießt, das ist ein gutes Zeichen, dass man, ohne dass man jetzt den überragenden Torschützen vorne drin hat, dass man selten mehr als 1 kassiert, ist auch ein gutes Zeichen. Und das war dann so eine gute Phase, wo man halt ja Pflichtsiege mitgenommen hat und halt, wenn wir das nächste Spiel noch gleich mit dazu nehmen, halt gegen individuell bessere Mannschaften dann auch einfach verloren hat, wie jetzt St. Pauli oder halt dann auch Schalke. Also ich denke, die Antworten sind halt eigentlich immer das Wichtigste. Wie kommt man zurück nach einer Niederlage? Weil in einer guten Phase, wissen wir noch aus der Aufstiegssaison zum Beispiel, Hinrunde, trifft der Ishak halt dann, ich glaube 9 Mal waren es damals, gewinnt man jedes Spiel, egal wie man spielt, macht immer noch das entscheidende Tor am Schluss. Wichtig ist, wie kommst du zurück nach einem Rückschlag? Und St. Pauli war ein super Spiel, war aber 0 Punkte. Und dass man da rausgeht aus der vorherigen Krise mit den 3 Spielen, da gewinnt, dass man nach der unnötigen Niederlage gegen St. Pauli einen unangenehmen und gefährlichen Gegner schlägt, das spricht einfach für die Mannschaft, für den Trainer und ja, macht unsere Saison ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also bei mir ist auch so, ich schaue mir die Clubspiele aktuell ohne viel Druck an, weil ich mir denke, so nach unten ist der Abstand da, nach oben ist es eher unwahrscheinlich, dass was passiert. So, dann kann man halt irgendwie beruhigt sich die Spiele anschauen. Ich glaube, das war das Spiel, wo ich eingepennt bin in der Halbzeit und ja, genau zu dem Tor dann wieder aufgewacht bin. Und ja, das war ein schönes Tor von Julian Korb. Ja, zum Glück hat das halt auch für 0 Punkte gesorgt für Kiel und ja, so ist irgendwie jetzt mein Gefühl nach der Hinrunde. Es kann nicht viel passieren, man kann die Clubspiele genießen und das ist das, was wir uns jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, gewünscht haben. Das ist jetzt eingetreten.
Ja, ich glaube, das fasst die Situation ganz gut zusammen. Der erste FC Nürnberg kommt einfach ja immer wieder zurück, sowohl in Spielen als auch eben nach Niederlagen. Und auch das Spiel gegen Schalke, Felix, war so ein Spiel, indem man ja zurückkam, indem man durchaus auch ja, Chancen hatte. Schalke führte in der 20. Minute dann 1-0, nachdem man 3 Minuten vorher selber Aluminium traf, beziehungsweise in Person von Christopher Schindler eben das leere Tor nicht traf. Und dann ja, war es so, dass das zur Halbzeit dass das Spiel vielleicht an gewisser Stelle auch so ein bisschen ja, glücklich dann noch 1-0 stand, wenngleich der FCN irgendwie nach 35 Minuten selber wieder aktiver wurde. Aber man hat es eben ausgeglichen nach der Halbzeit. Dann kam das von dir schon erwähnte Eigentor von Manuel Scheffler und dann ging irgendwie alles so dahin. Am Ende gewinnt Schalke mit 4-1. Und wir haben ein Spiel gesehen, das, ich weiß auch nicht, ja, gegen einen Gegner stattfand, der natürlich individuell besser besetzt ist als der FCN, aber zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt hat, in dem beim FCN gefühlt irgendwie alles zusammenkam, was zusammenkommen konnte. Lino Tempelmann fehlte damals verletzt, Tom Kraus musste, oder Lino Tempelmann fehlte mit Gelbsperre, Entschuldigung, so ist richtig. Tom Kraus musste verletzt aus der Partie, Möller-Deli musste verletzt aus der Partie. Und so hattest du dann irgendwie halt auch das Gefühl, dass dieses Spiel, so ging es mir zumindest, sehr gut gezeigt hat, welche Spieler sehr, sehr wichtig für den FCN nochmal sind. Und ja, dass es einfach Tage gibt, an denen du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist.
Ja, am Ende ist es ein bisschen hoch ausgefallen. Ich habe das auch damals mit einem Kumpel geguckt, der auch Schalke-Fan ist. Die erste Halbzeit hat mir tatsächlich so in meinem, also wenn ich zurückdenke, ganz gut gefallen. Auch wenn wir 1-0 hinten lagen, war es eigentlich eine okaye Partie. Nach der Halbzeit mit dem Tor von Fabian Nürnberger konnten wir dann nochmal ran. Also da in der Phase hatte ich dann vor allem bis zum Eigentor so das Gefühl, okay, da geht noch was. Da ist es auch so ein bisschen in die Richtung vom Club gefallen. Und leider, und das war eigentlich auch schade, weil ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber zu dem Zeitpunkt war Manuel Schäffler für mich eigentlich auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Spieler, der auch mit sehr die Marschroute nach vorne gegeben hat. Dass er zu dem Zeitpunkt dann gerade das Eigentor macht, das war natürlich sehr, sehr schade. Es sieht für mich komplett so aus, wie wenn er halt seinen Stürmerreflex auspackt und den Ball halt dahin macht, wo ein Stürmer den hinmacht, halt nur ins falsche Tor. Sehr, sehr bitter. War auch stark zu sehen, dass die Mannschaft ihn gleich wieder aufgehoben hat und gesagt hat, okay, es geht weiter, aber man hat definitiv nach dem Eigentor gemerkt, okay, da ist jetzt irgendwie ein Knacks da. Sie haben sich da noch ganz gut gehalten bis zur 85. Aber dann kamen halt noch zwei echt gute Tore und letztendlich ist es vollkommen verdient für Schalke. Ein 2-1 hätte auch gereicht, maximal 3-1. Aber ja, die hatten einfach einen sehr, sehr guten Tag. War auch meiner Meinung nach zu erwarten, weil sie für mich eigentlich den besten Kader der zweiten Liga haben, der aber bis zu dem Zeitpunkt der Saison dann noch nicht so wirklich zusammengespielt hat. Und da haben sie gezeigt, was eigentlich auch geht, wenn Schalke 04 eben das spielt, was sie aus dem Kader rausholen können.
Machen wir einen Strich unter dieses Spiel, bevor wir schlechte Laune kriegen. Einen richtig guten Tag, Jakob, den hatte im letzten Spiel des Jahres auf jeden Fall Nikola Dovedan.
Ich war ja schon immer von ihm überzeugt, also Riesenspieler. Ich denke, über Dovedan ist schon so viel gesagt und geschrieben worden. Er ist das, was er ist. Er war definitiv und ist es auch ein Fehleinkauf zu den Preisen, das, was er gekostet hat, das, was er spielen kann. Aber was er definitiv ist, ist ein Abschlussspieler. Ein Spieler, der, wenn er in die Situationen gebracht wird, auch wirklich die Dinger machen kann. Und wie so ein typischer Stürmer, er wird manchmal von den Moderatoren und Kommentatoren als Zehner, weil er die Zehn trägt, ich weiß es nicht, als Schönspieler bezeichnet, sehe ich halt überhaupt nicht. Das ist kein Vorbereiter, das ist kein Spieler, der André ausspielt, sondern ein Spieler, der einen Ball im Tor unterbringt. Und wenn das Spiel auf ihn zugeschnitten ist, kann das gut funktionieren. Und wie das halt so ein Stürmer macht, hat er manchmal ein bisschen Glück durch einen abgefälschten Ball, aber du kannst halt auch einen Ball nur abfälschen, wenn es davor einen Abschluss gab. Und das ist für ihn mit Sicherheit eine tolle Situation. Das ist für den Club super. Er spielt seine beste Saison für Nürnberg. Ich finde ihn immer noch nicht überragend und sehe lieber Spiele ohne Dovedan als mit Dovedan. In dem Spiel war ich froh, dass er aufgestellt worden ist. Und auch vom Verlauf her war das ganz interessant. Wir haben viel über den Auer Kader im ersten Spiel gesprochen. Ich finde, Aue hat für mich so ein paar Spieler drin, die schaue ich gern zu. Und das sind für mich so faszinierende Spieler. Da zählt der Jan Hochscheid dazu, der ein auffälliges Spiel gemacht hat aus meiner Sicht. Und jetzt habe ich den Namen vom Stürmer vergessen. Also die haben ein paar Spieler drin, die sind in der zweiten Liga etabliert, die wissen, was sie da tun und dann kannst du halt so ein Mendel im Tor, denke ich, ist auch so ein Spieler, die wissen halt, was passiert und dann kannst du halt so ein 1-0 relativ schnell wieder ausgleichen und dass du das dann 3-1 gewinnst, trotzdem eben auf einer anderen Seite wirklich gute Spieler stehen, die ziemlich, ja, man sagt so abgewichste Profis, ich meinte übrigens Nazarov als Zweiten, nämlich irgendwie finde ich den faszinierend, dass du das dann 3-1 gewinnst, ist einfach toll und es war ja auch nicht nur Dovedan, der ein gutes Spiel gemacht hat, das Mittelfeld war wieder stabil, Schuranov und Möller-Deli haben ihr Ding gemacht und haben wirklich dann, finde ich auch, als Team einen Schlusspunkt gesetzt unter eine Saison, wo man wirklich sagen muss, die haben einen Schritt nach vorne gemacht, die funktionieren als Team und dass dann ein Spieler 3 Buden macht, völlig zu Recht dann Spieler des Spiels und vielleicht auch des Spieltags ist, das freut mich für Dovedan. Ich glaube, dass der als Typ, kann ich mich in Interviews oder so, kann ich über ihn nichts Negatives sagen, mich nervt er halt auf dem Platz. In dem Spiel hat er mich nicht genervt.
Ja, ich finde vor allem interessant, dass Nikola Dovedan jetzt nach diesem Spiel auf der Torschützenliste des FCN mit 5 Toren, das sind jetzt nicht so viele, also wie du auch meintest, andere Mannschaften, und das ist der Unterschied, haben eben Spieler wie Burgstaller, die auch mal 15 machen können in der Hinrunde, aber er steht mit 5 Toren mit Schuranov auf Platz 1, danach kommt Scheffler erst mit 3 Toren und vor allem in der Scorerliste auch auf Platz 3 mit 6 Vorlagen, auf Platz 1 ist Schuranov mit 8 und Tempelmann mit 7. Das ist natürlich ein bisschen verzerrt, wenn man einen Hattrick macht, aber ich hoffe so ein bisschen, vielleicht kommt der Underdog, den ich auch nicht da sehe, dass er nochmal kommt. Da gebe ich dir auch vollkommen recht, was du gesagt hast, Jakob, eigentlich für den Preis, für den er kam, ein Fehleinkauf ist, aber ich sehe auch vielleicht das letzte Mal die Chance, dass er diese Saison nochmal ein bisschen mehr kommen kann und vielleicht sogar bis zu maximal, würde ich jetzt sagen, 10 Tore machen kann. Und das wäre für mich eigentlich so ein Revival, das ich nicht mehr erwartet hatte, nämlich eigentlich überhaupt gar nicht. Und das würde mich für ihn auch freuen. Und mal gucken, vielleicht klappt es ja sogar.
Ja, also wenn wir schon ein bisschen beim Ausblick sind, ich denke, dass er die Plätze halt in der Offensive werden jetzt recht umkämpft sein. Und Köpke hat schon wieder Einsätze bekommen. Ich gehe schon davon aus, dass Scheffler einsatzfähig ist in der Rückrunde. Wir haben noch einen gewissen Herrn Lohkämper, der vom Spielertyp her mit Dovedan recht ähnlich ist, der ja, vielleicht dann doch mal wieder ein Spiel machen kann, ich weiß es nicht. Borkowski hat eine recht durchwachsene Hinrunde gehabt. Also ich erwarte jetzt nicht von Dovedan, dass er 10 Buden macht. Ich denke, er hat in der Hinrunde definitiv gezeigt, dass er ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann. Ich sehe halt andere Spieler lieber. Also mir gefällt der Spielertyp nicht. Das ist eigentlich so das Hauptding. Wer 5 Tore macht, hat recht. Wer ein Spiel allein entscheidet, hat auch recht. In dem Fall habe ich einfach nicht recht.
Ja, Nikola Dovedan auf jeden Fall mit seinem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk gegen Erzgebirge Aue. Und Jakob hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ausblick. Gucken wir erst nochmal so in der Gesamtheit auf diese ersten 18 Saisonspiele. Felix, ich glaube, da müssen wir nicht so viel dran rumdeuteln. Insbesondere eben nochmal mit Blick auf diese vergangenen Jahre. Der erste FC Nürnberg steht in der Tabelle super gut da, besser wahrscheinlich, als es die meisten von uns erwartet haben vor dieser Saison, und macht ja viele kleine Schritte in die richtige Richtung, und da kann man durchaus zufrieden sein.
Ja, das stimmt. Also als es viele erwartet haben, außer anscheinend der Trainerstab und auch Dieter Hecking.
Und Markus Schulz an dieser Stelle, ne, soll nicht unerwähnt bleiben. Ja.
Das stimmt, dann Markus Schulz. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu der Prognose gesagt hatte. Ich glaube, es ist machbar, habe ich gesagt, aber ich war mir da jetzt auch nicht so sicher. Aber ich finde es stark, dass es dann letztendlich geklappt hat, und ich finde es vor allem auch schön, dass der Trainer Wirkung zeigt und eben auch der Fußball gespielt wurde bisher, den er eigentlich auch sehen will. Eben auch mit dem Spielermaterial, was ja jetzt nicht so viel anders ist zu den Trainern und den Saisons davor. Ich finde es einfach stark. Die Verstärkungen sind fast durchweg gut. Da gibt es ein paar, die haben gar nicht gespielt. Ein paar, das sind noch Lichtblicke, aber so das, was wir geholt haben, also auch Mats Müller-Deli, den wir damals im Winter geholt haben, Winterzugänge sind eigentlich immer so, naja, aber ich meine, wenn man jetzt überlegt, Mats Müller-Deli, wenn er nicht bei uns spielen würde, wir wären einfach um mehrere Prozentpunkte, wenn nicht 10% schlechter in vielen Spielen, weil er einfach der Dreh- und Angelpunkt ist, und ich finde einfach super geil, und das hat ja Jakob auch schon gemeint, es macht einfach wieder Spaß, dem Club zuzugucken. Man freut sich auf Spiele und hat nicht immer dieses Gefühl, wird jetzt wieder das Wochenende versaut oder will ich mir das eigentlich angucken, sondern freut sich drauf, auch wenn sie mal verlieren, ist auch okay. Es macht einfach wieder Spaß, Fußball zu gucken und dem Club zuzugucken, und ich glaube, das ist so der größte Win, den ich jetzt erstmal aus der Hinrunde mitnehme, und alles andere ist eigentlich ein Pluspunkt.
Wir schnaufen noch ein letztes Mal durch, bevor wir uns dann der finalen Bewertung dieser ersten 18 Saisonspiele widmen, hier bei Total Beklubbt.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort, und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Felix Völkel hat gerade eben schon seine Einschätzung zu den ersten 18 Saisonspielen in der Liga und natürlich auch dem DFB-Pokal abgegeben. Jakob, das soll dir natürlich auch noch möglich sein, also.
Ich denke mal, einen ganz deutlichen Punkt, woran man sehen kann oder was ein Grund ist dafür, dass so gut lief, ist, wenn man sich mal die Einsätze anschaut. Wir haben 14 Spieler mit mindestens 15 Einsätzen. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Konstanz. Danach kommen nochmal 4 Spieler mit 8 oder mehr Einsätzen. 3, Entschuldigung. Schleimer, Borkowski und Kilian Fischer. Das ist natürlich eine hohe Konstanz. Und wenn man die Langzeitausfälle, mit denen er in die Saison gegangen ist, also Köpke zum Beispiel, abzieht oder die Gefahr einfach klar war, wie es jetzt bei Hübner einfach der Fall ist, einer von den zwei eben, wie ihr vorhin gesagt habt, erfahrenen Innenverteidigern, der im Endeffekt die komplette Zeit hier schon ausfällt, dann denke ich mal, ist das ein großer Grund. Also man hat eine Konstanz drin. Wir haben Tim Handwerker vorhin schon angesprochen, der einen Schritt, den ich letzte Saison erwartet hätte, den er eher nach hinten gemacht hat, hat er jetzt wieder nach vorne gemacht. Ich denke, seine Seite ist recht sicher. Ich finde auch, dass Valentini solider spielt als letzte Saison. Ich finde immer noch, dass der Schwachpunkt ist in der Verteidigung. Im Gegensatz zu Schindler, der definitiv Ruhe reingebracht hat. Und da sieht man halt auch wieder, Sørensen mit einem guten Nebenmann, mit einem ruhigen Nebenmann ist einfach ein anderer Spieler als Sørensen, wenn er der ruhige sein soll. Aber ich denke, gerade wenn man sich das Mittelfeld anschaut, also das ist einfach top. Wir reden hier wirklich von 2, 4, 7 Spielern mit 15 plus Einsätzen. Und gut, da wird Dove dann als Mittelfeldspieler aufgeführt, aber der Duman hat Einsätze gehabt, wo er definitiv wichtig war. Johannes Geis, ich finde immer noch auch bei ihm, dass es kein überragender Spieler ist und dass ich ihn lieber auf der Bank sähe, aber er hat wirklich eine solide Saison gespielt. Er gibt sich wirklich Mühe nach hinten und er lässt viele nervige Tendenzen, wie halt seine Fernschüsse zum Beispiel, lässt er weg. Habe ich vorhin schon angesprochen, tränendes Auge ist bei Tim Latteier, weil der hat wirklich definitiv einen Schritt nach hinten gemacht. Der ist überhaupt gespielt, überhaupt keine Rolle mehr. Schleimer hat ihm komplett den Rang abgelaufen, wo man sehr gespannt sein kann, was noch kommt. Und ich denke Borkowski, weil ich habe damit gerechnet, dass der einen Schritt macht. Der hat, glaube ich, auch 5-mal getroffen letzte Rückrunde. Und der war jetzt auch viel angeschlagen und verletzt, aber der ist so ein bisschen ja, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ansonsten muss man auch wirklich sagen, bin ich auch sehr angetan von der Leistung. Ich bin gespannt, was in der Rückrunde im Sturm passiert. Ich denke, das ist so die große Frage, was mich hier ein bisschen überrascht. Ihr habt es vorhin während der Aufnahme, jetzt ist er in den Neuzugang veröffentlicht worden, dass es um einen zentralen Mittelfeldspieler geht, weil da sehe ich gerade überhaupt keinen Bedarf. Ja, und Möller-Deli war definitiv eine Zeit lang bester Spieler in der zweiten Liga und das ist einfach sehr angenehm, den in seinem Team zu haben.
Ja, damit sind wir quasi auch schon so ein bisschen in den Highlights und Lowlights, beziehungsweise einfach, wer hat über den Erwartungen gespielt, wer hat darunter gespielt. Ganz kurz vielleicht zum von Jakob angesprochenen Transfer. Der erste FC Nürnberg hat vom ersten FC Köln Jens Kastrop ausgeliehen. Der ist U19-Nationalspieler, spielt eben, wie gesagt, im zentralen Mittelfeld. Ergibt vielleicht vor dem Hintergrund Sinn, dass Tom Kraus nach diesem Sommer nicht mehr beim ersten FC Nürnberg spielen wird, weil der definitiv zurück nach Leipzig gehen wird und dann werden die den weiterverleihen, wahrscheinlich in die Bundesliga. Alles andere würde mich wundern. Insofern wird da eine Planstelle frei, die man vielleicht mit Kastrop besetzen möchte, aber das werden wir sehen.
Ja, guter Punkt. Das ist quasi zum Eingewöhnen ein halbes Jahr und dann Stamm nächstes Jahr. Es ist ja nicht nur Kraus, der gehen wird im zentralen Mittelfeld. Also da haben wir ja doch ein paar Kandidaten.
Ja, Tempelmanns Leihe läuft noch ein Jahr länger, soweit ich weiß. Insofern stehen da die Chancen ganz gut.
Aber ich glaube, da gibt es eine Option. Aber, ich bin mir ziemlich sicher, also die Saison, die der spielt, der Tempelmann muss nächstes Jahr in die Bundesliga. Also wenn ich ein guter Verein wäre mit einem Spieler, der in der zweiten Liga die Leistungen zeigt, dann schaue ich mir an, wer steigt auf, wer spielt, wer bleibt drin knapp und dann habe ich einen Stammplatz für den wirklich vielversprechenden Spieler, weil der Tempelmann ist für mich auch, also ich, wie gesagt, ich kannte den nicht, ich bin mega begeistert. Also ich finde den seine Ballverarbeitung, den seine Beschleunigung, das ist ja brutal und dann macht der Typ auch noch Kopfballtore, also wow.
Der erste FC Jakob verpflichtet Tempelmann, ist die Headline.
Ich bin zwar stinkreich, aber nicht so reich.
Ja. Ja, wer meiner Meinung nach in deiner Auflistung, ich stimme dir in vielen Sachen zu und manchen nicht, jetzt gerade komplett vergessen wurde und er ist der beste Torhüter der zweiten Liga und da muss ich nochmal meinen Hut ziehen, weil er hat definitiv in den letzten Jahren sehr viel einstecken müssen, ist Christian Matenia und der hat einfach uns in sehr, sehr vielen Spielen den Arsch gerettet und uns auch zu einem Sieg verholfen und spielt einfach, also die Saison, ich weiß nicht, ob seiner Karriere, aber auf jeden Fall beim Club und wenn es so weitergeht, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er wahrscheinlich aus der kompletten Saison als bester Torhüter rausgeht. Ich glaube, ganz knapp hinter ihm war nur der Torhüter von Darmstadt. Der Grund, wieso er es nicht war, er hatte 2 Einsätze weniger als Martenia. Ich bin aber wirklich, wirklich, wirklich sehr angetan von seiner Leistung. Und das ist einfach, glaube ich, auch eine Riesenverstärkung, die er auch dieser letztes Jahr sehr, sehr löchrigen Defensive auch nochmal gibt. Weil das gibt natürlich nochmal Sicherheit, wenn du den besten Torhüter der zweiten Liga jetzt offiziell zur Hinrunde hinter dir stehen hast. Und deswegen will ich da nochmal besonderes Lob aussprechen. Ansonsten schließe ich mich bei sehr, sehr vielen an, was Jakob gesagt hat.
Sehr schade, dass ich, weil ich ja die WM in Katar nicht anschauen werde, ich dann den Martenia sein weltbestes Turnier verpassen werde, weil ich finde, du untertreibst, ja. Also nicht nur der zweiten Liga, sondern der Welt. Das ist natürlich der beste Turnier.
Ja, also klar, er wird definitiv in Nationalmannschaft, nein, natürlich nicht. Ja, der Einzige, aber da ist ja Jakob auch und sehr, sehr viele andere auch immer sehr nicht angetan von Valentini. Ich habe mir jetzt nochmal, nur um es mal nachzugucken, die Kickernoten von Handwerker und Valentini angeguckt zur Hinrunde. Und da ist tatsächlich Valentini mit einer 3,25 und ein Tim Handwerker mit einer 3,53 ausgewiesen. Ich war auch in den letzten 2 Saisons kein Fan von Valentini so wirklich. Er hat nach vorne mal ein paar Sachen gemacht, aber wie Jakob ja auch meinte, die rechte Seite ist halt schon immer so ein Schwachpunkt. Ich sehe ihn aber mittlerweile, also vor allem diese Saison, sehr, sehr positiv. Er gibt meiner Meinung nach auch dieser Abwehr im Halt, wahrscheinlich dadurch, dass er auch jetzt Kapitän ist und so ein bisschen da versucht, die Mannschaft zusammenzuhalten. Er hat seine Schwächen, aber ich finde, er macht meiner Meinung nach mit seine beste Saison diese Saison und ist auf jeden Fall zu Recht auch auf der rechten Seite. Ich wüsste jetzt nicht, also auch bei einer Neuverpflichtung, ob die auf jeden Fall kommt, weil er spielt meiner Meinung nach eine gute Saison. Ähnlich ist es bei mir eigentlich bei Handwerker. Man hat gemerkt, vor allem in der zweiten Hälfte der Hinrunde, dass er sehr, sehr gut auch und vor allem in der Offensive zusammenspielt mit Mats Müller-Deli, auch Tempelmann, dass das super gut klappt, dass seine Flanken auch oft kommen, auch öfter mal gefährlich sind. Es gibt immer noch so ein paar, die Richtung Mond gehen, aber das ist auch okay. Das ist ja jetzt von seinem Partner auf der rechten Seite nicht anders. Zur Innenverteidigung kann ich eigentlich gar nicht so viel Schlechtes sagen, außer dass Sörensen mit eben einem Mann neben sich wie Schindler wirklich, wirklich stabil spielt und ein Schindler einfach, es macht mir auch Spaß, ihm zuzugucken. Also er macht manchmal mit einer Ruhe die Bälle weg, er foult auch mal, wenn es sein muss. Ich finde es einfach schön, ihm zuzugucken. Ja, das mit Hübner verstehe ich leider immer noch nicht, weil man hätte meiner Meinung nach eben auch mit der Verletzungshistorie auch einen Markreiter nochmal verlängern können, der auch schon in der Mannschaft ist. Hat man nicht, aber ja,
letztendlich.
Wow. Ich finde wirklich, man hätte da auch einen Markreiter behalten können, aber das ist einfach nur meine persönliche Meinung.
Naja, gut, ist ja wurscht, wie er im Krankenhaus ist oder der Reha macht gerade.
Eben, und Markreiter hat auch, wenn er reingekommen ist, nicht nur schlechte Spiele gemacht, er hat auch gute Spiele gemacht und was bei ihm halt auch immer der Punkt war, er war nach vorne auch kopfballstark für Tore, ja. Und dann zu dem Punkt, also was ja auch Jakob meinte, unser Mittelfeld, also auch defensives Mittelfeld, es ist mittlerweile so, dass man da gar nicht mehr weiß, wen man da eigentlich einsetzen kann, weil so viele gute Spieler da sind, also angefangen von einem Geiss, der eigentlich quasi gesetzt ist in den meisten Spielen, der auch einen Sprung nach vorne gemacht hat. Er ist jetzt nicht der Beste, aber er hat einen Sprung nach vorne gemacht, ist ein Ruhepol. Er hat sich vor allem meiner Meinung nach in der Defensive, also in der Verteidigung gebessert. Also der trabt da nicht mehr nur so hinterher, sondern verteidigt auch mal wirklich gut. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den er mittlerweile macht. Tempelmann, der einfach mit seiner Geschwindigkeit und seinem Zug nach vorne einfach sehr, sehr viele Konterchancen und sehr, 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 sehr auffällig Spielzüge mit dirigiert und auch selber Tore macht. Sehr, sehr guter Spieler, sehr gute Verpflichtung. Wer auch sehr, sehr gut ist, vor allem im DFB-Pokal uns weitergebracht hat, ist natürlich Duman. Wieder ein junger Spieler, der sehr viel Potenzial hat, sehr, sehr guter Einkauf. Also man kann ihm meiner Meinung nach schon ansehen, dass dann nochmal ein großer Spieler draus werden kann, weil er auch die Technik hat. Wer natürlich dadurch ein bisschen zurückfällt, er war in manchen Spielen wichtig, zum Beispiel auch in dem Schalke-Spiel, er ist Nürnberger, weil er leider durch Tempelmann dann eben Duman auch verdrängt wird, aber ich bin mal gespannt, wie es in der zweiten Saisonhälfte läuft, weil er kann das natürlich. Und dann haben wir natürlich auch immer noch Kraus. Kraus kann ja auf der Außen spielen im Mittelfeld, kann aber auch hinten im defensiven Mittelfeld spielen, der auch bisher die beste Saison beim Club macht, weil er nach vorne drängt, weil er Bock hat, wie Jakob auch schon meinte, mit Handwerker immer total angenervt im Spiel guckt, aber ich glaube, das ist einfach Motivation, er will jedes Spiel gewinnen und das merkt man ihm auch an. Und dann kommen wir zu unserem Juwel, was Mats Müller-Dehli ist. Manchmal merkt man so nach 70 Minuten oder 80, er hat jetzt einfach alles gegeben. Ich weiß jetzt die Statistik nicht mehr genau. Er ist auf jeden Fall unter den Top 5 bei den meisten Kilometern aller Zweitligaspieler. Das sieht man auch, wenn man sich teilweise Heatmaps von Mats Müller-Dehli anguckt. Der war einfach überall auf dem Platz. Er versucht auch immer, den Ball zu bekommen und ist auch einer der besten Spieler der zweiten Liga. Und was ein bisschen schade bei ihm noch ist, die Torausbeute selbst bei ihm, die könnte noch ein bisschen höher sein. Er hatte auch sehr, sehr gute Chancen, aber ansonsten ist es einfach ein unverzichtbarer Spieler, den wir im Mittelfeld haben mit ihm. Und Dovedan ist mir tatsächlich vor allem am Ende jetzt natürlich positiv aufgefallen, weil den hätte ich ansonsten gar nicht auf der Liste gehabt. Aktuell auch bester Torschütze beim Club. Und ja, vorne, da sieht es halt noch ein bisschen mau aus. Also da kommen jetzt, wie Jakob auch meinte, ein Köpke zurück. Da bin ich sehr gespannt. Ein Lohkämper vielleicht. Ein Borkowski hat so nicht wirklich überzeugt, obwohl er ja eigentlich von Anfang an mit Schuranov gesetzt war. Das heißt, sie waren wahrscheinlich so ein bisschen potenziell besser für den Trainer. Aber letztendlich hat sich dann Scheffler auch gemacht. Vor allem zum Ende der Hinrunde fand ich, dass er schon ein sehr, sehr wichtiger Part war, der auch sehr wichtig für die komplette Mannschaft war. Und ein Schuranov, der halt auch immer wieder ein Tor machen kann, super gut. Und ja, insgesamt fand ich auch schön, der wurde noch nicht genannt, also auch unsere Nachwuchsspieler, also ein Suva, der auch reinkam und eigentlich das komplette Spiel fast keinen Fehler gemacht haben, fand ich super gut. Ich finde auch super gut, dass sie ihn verlängert haben. Ein Schuranov, ein Lataja, ist ein bisschen schade, dass er nicht mehr kommt, aber dafür ein Schleimer zurückkommt und vor allem, also das Spiel Hansa Rostock, das hatte ich am Stadion gesehen, dass die Sicht nochmal ein bisschen anders und man gesehen hat, dass dieser Spieler einfach mega Bock hat und Potenzial. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und auch ein Fischer, der mal reinkam, auch ein stabiles Spiel auf der rechten Seite gemacht hat. Ich glaube, dass wir eigentlich, wenn überhaupt, dann noch in der Offensive irgendwas bräuchten. Ansonsten bin ich mit dem Kader vollkommen zufrieden. Und das ist für mich tatsächlich nach den letzten 2 Jahren und nicht so vielen Transfers wirklich ein riesen Pluspunkt, dass das Trainerteam und auch Dieter Hecking mit punktuellen Verstärkungen geschafft hat, dass aus diesem Kader, wo wir jetzt nicht so viel Hoffnung reingesetzt hätten, es auch berechtigte Kritik gab, dass eben so viele alte Spieler vielleicht auch noch bleiben, wirklich das Maximale rausholt gerade und dann natürlich auch noch Luft nach oben ist. Und das finde ich eigentlich echt cool.
Ja, definitiv. Es ist cool, dem ersten FC Nürnberg zuzuschauen. Ihr habt vieles schon genannt. Außenverteidiger, glaube ich, bin ich irgendwo so zwischen euch. Ich hatte das Gefühl, dass sowohl Tim Handwerker als auch Enrico Valentini einfach nicht gut in die Saison reingekommen sind. Auch als wir da die beste Defensive der Liga gestellt haben, waren die Außenverteidiger so ein bisschen vielleicht die Schwachstelle dieser Geschichte. Aber die haben beide, fand ich, im Saisontrend ein deutliches Plus hingelegt, dass dieser gesamte Abwehrverbund, namentlich dann vor allem eben Christian Matenia und natürlich Christopher Schindler, da hinten über weite Strecken einfach ein Bollwerk waren und Asker Sörensen dann eben da auch wieder zu dieser Form neben Schindler gefunden hat. Absolut auf der Plusseite, über dem, was ich erwartet habe, über dem, denke ich, auch was man erwarten durfte. Über das Mittelfeld muss nicht mehr viel gesagt werden. Diese erste 4 aus Tempelmann, Kraus, dahinter Geis, vorne Müller-Dehli, das ist einfach ein echtes Pfund, das der FCN da in die Waagschale werfen kann. Und ja, Fabian Nürnberger, vielleicht von denen man wirklich was erwartet hat, auch im Hinblick auf viel Spielzeit, der größte Verlierer beim FCN. Aber auch bei ihm habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es aufwärts geht. Mal gucken, wie das jetzt in diesen verbleibenden 16 Saisonspielen wird. Thailand Dumann sicherlich auch positive Überraschung. Absolut, muss ich nichts mehr sagen. Lino Tempelmann natürlich Maschine, ne? Also jemand, von dem nichts erwartet wurde, zumindest von mir, der einfach krass ist. Und deswegen, ja, kann ich Jakobs Einschätzung komplett nachvollziehen, dass es nicht verwundern würde, wenn er weg ist. Und dann, ja, vorne drin halt so ein bisschen das Problem. Manuel Scheffler auch besser in die Saison gekommen, jetzt so in den letzten 8, 9 Spielen vielleicht. Dennis Borkowski komplett den Rang abgelaufen. Borkowski erwarte ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so super viel in der Rückrunde. Warum, klingt gemein, aber warum auf jemanden bauen, der im Sommer weg ist, wenn du auf Leute bauen kannst, die darüber hinaus noch da sind? Und Ihr habt beide Felix Lohkämper angesprochen. Das ist, ja, so leid mir das tut, ich glaube, das wird keine große Erfolgsgeschichte mehr, so gerne ich ihn sehen würde, aber ich glaube, der Körper von Felix Lohkämper, der hat was anderes vor als Profifußball beim 1. FC Nürnberg. Insofern habe ich da leider nicht so viele Hoffnungen und so schade das ist. Mal gucken, ob sich's bei Pascal Köpke anders gestaltet, wäre natürlich wünschenswert. Insgesamt liegt, glaube ich, so ein bisschen das Problem beim FCN, vor allem halt vorne drin. Ich glaube, das haben wir auch schon festgestellt. Chancenverwertung, die eine Person, von der du weißt, die murmelt irgendwie einen rein. Das ist es, was, wo ich das Gefühl habe, dass dem FCN noch so ein bisschen fehlt, um tatsächlich noch einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Gehe ich aber auch nicht davon aus, dass wir diese Person im Winter holen. Die Aussagen aus dem Verein deuten nicht darauf hin.
Ich denke, man muss halt schauen, dass man Alternativen aufbaut, weil ihr habt es jetzt auch schon beide angesprochen, wir haben Spieler, die sind nur geliehen, wir haben Spieler, die werden mal den Weg wegfinden vom Club. Ich denke, Schuranov ist kein Geheimnis, der hat Größeres vor noch. Und da sieht man schon, finde ich, in der Hinrunde hat man jetzt Anzeichen gesehen, Valentini, das hat einen Grund, warum Fischer 8 Einsätze bekommen hat. Und der ist auch mehrfach ausgewechselt worden, wo er wirklich nicht gut gespielt hat. Ich denke, da ist schon ein Spieler in der Pipeline. Wir hatten jetzt Diskussionen um Handwerker. Es kann sein, dass der noch geht. Ich meine, wenn du ein Angebot bekommst von 1 Million für einen Handwerker, der ein halbes Jahr noch Vertrag hat, warum nicht annehmen? Ich meine, es klingt blöd, aber ich sehe den Nürnberger auch auf Linksverteidiger. Ich finde, der kann das, ich finde, der bringt das mit, was man da braucht. Der ist technisch stärker als Handwerker, ein bisschen langsamer, aber das wird schon hinhauen. Wie Suva aufgebaut wird, danke Felix, dass du den noch genannt hast, finde ich auch richtig gut. Der hat mich sehr überrascht in seinen längeren Einsätzen. Und in der Offensive, da muss man schauen. Also ich denke, da wird im Sommer definitiv jemand kommen. Ich glaube wirklich, beim Scheffler ist der Zenit überschritten, was sie auch die Körperlichkeit angeht. Ich glaube, der wird nicht mehr viele Spiele über 90 Minuten in seiner Karriere machen, auf Zweitliganiveau oder auf gehobenem Zweitliganiveau, was ja nicht schlimm ist. Da hängt halt relativ viel an Köpke. Also ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Der hat halt schon wirklich jetzt, glaube ich, 4 Jahre inzwischen mit, keine Ahnung, 7 oder 8 Spielen. Oder wegen mir sind es 10 Spiele. Der ist wirklich schon lang raus durch viele Verletzungen. Das wäre eine krasse Geschichte, wenn der nochmal in, sag ich mal, gute Zweitliga-Form kommt. Wäre mega Verdienst, weil der hat wirklich, also die Verletzung war wirklich übel. Und ich denke, an dem hängt halt relativ viel, was passiert mit Schuranov. Bokowski wäre mein Argument, vielleicht, das ist der Spieler, den sie halten kannst, weil den sehe ich nicht in der Bundesliga nächstes Jahr. Ich sehe aber bei dem die Anlagen. Und die werden das machen. Der Rebbe hat sich ja schon geäußert. Es gibt viele Spieler, die interessiert sind, zum Club zu kommen. Und wenn Spieler gehen, dann wird man neue finden. Ich sehe da auch in dem Zusammenhang den Abgang von Sörensen gar nicht so kritisch, weil das ist kein Talent mehr vom Alter her. Und er ist mir nicht ruhig genug als, sag ich mal, der erfahrenere der beiden Innenverteidiger. Das kann er nicht spielen. Und darum geht's jetzt. Also wo hat man Bedarf? Wo hat der Kader Löcher, der relativ wenig Löcher aktuell hat? Und wen kann man aufbauen für die Zukunft? Und da sieht man eben mit Fischer, mit Duman, mit Suva, mit Schleimer, das sind Spieler, das sehe ich schon in Zukunft. Und das ist auch ein Riesenverdienst vom Trainerteam. Also ich muss wirklich sagen, ich war vor 1 Jahr wirklich nicht überzeugt von Klaus und habe mir echt gedacht, so, ich sehe irgendwie die Zukunftssituation nicht. Und da bin ich inzwischen wirklich jetzt, er leistet seit 1 Jahr und wahrscheinlich auch das halbe Jahr davor, da hat man es halt auf dem Platz noch nicht so stark gesehen, wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und man sieht halt auch, wie es so läuft im Fußball. Ja, man steigt mit einer Mannschaft auf, die kein Bundesliga-Niveau hat, man kriegt halt 1 Jahr lang auf die Fresse und wundert sich dann, dass es eine Liga drunter so weitergeht, 2 Jahre lang. Und da wieder, jetzt ist man auf einmal wieder der up-and-coming Top-6-Verein in der 2. Liga, dem er zutraut, dass er oben mitspielt. Ich meine, punktgleich mit dem 3. Platz, braucht man nicht viel reden, bist du definitiv oben mit dabei. Und da ist halt der nächste Schritt und das ist halt der schwierige. Wie kannst du die Mannschaft jetzt, ich meine, den Kader jetzt gestalten, dass das halt was Dauerhaftes ist?
Ja, ich glaube auch das, was du gesagt hast, mit viele Spieler wollen auch beim Club spielen. Ich glaube also vor allem jetzt aktuell und auch mit dem aktuellen Trainerteam sind es tatsächlich einige Spieler und vor allem auch Junge. Und das ist, glaube ich, das, was halt der Club immer machen muss, dass er vor allem junge Spieler zu sich ziehen kann, weil mittlerweile hat halt auch jede Bundesligamannschaft und auch viele Zweitligamannschaften ein gutes NLZ. Aber der Durchlass ist halt meistens nicht so hoch und der ist beim Club gegeben. Und das sieht man halt an einem Erik Schoranow, das sieht man auch an einem Schleimer und das sieht man an vielen, vielen Beispielen, die wir auch vorher hatten, die jetzt teilweise zu anderen Clubs gewechselt sind und so weiter. Aber ich glaube, genau das ist das, wo der Club halt auch in die Zukunft aufbauen muss, weil dann eben auch Talente zu uns kommen und vielleicht nicht zu einer anderen Mannschaft gehen, weil sie eben sehen, ah, okay, beim Club kann ich auch spielen. Und das ist halt unser großer Pluspunkt und so können wir halt auch immer wieder vielleicht auch große Spieler in jungen Jahren bei uns haben, die wir uns wahrscheinlich im späteren Verlauf dann nicht mehr leisten können. Und ja, vorne, da gebe ich dir auch vollkommen recht, jetzt liegt sehr, sehr viel auch auf Pascal Köpke. Ich glaube, dass ein Scheffler, dem würde ich noch nicht ganz abschreiben, weil er vor allem am Ende der Hinrunde mir sehr gut gefallen hat. Da ist jetzt mal zu gucken, was da passiert. Ich sehe eigentlich als größtes Problem, dass zu einem schwachen Scheffler wir nicht wirklich einen adäquaten Ersatz haben. Ja, Borkowski vielleicht, aber so wirklich vom Spielertypen gibt es eigentlich nur einen Manuel Scheffler. Und vielleicht wäre das der Ansatz, so einen klassischen Stürmer nochmal irgendwie reinzuholen. Aber ich weiß nicht, ob das diese Saison sein muss oder ob es sogar reichen würde, wenn man das am Ende der Saison macht. Ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich gespannt, was Pascal Köpke jetzt bringt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht nochmal zündet. Lohkämper, weiß ich nicht, vor allem ist da halt sehr fraglich, ob er verletzungsfrei bleibt. Und ein Erik Schoranow, wenn er weiter so schießt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht doch am Ende der Saison für eine etwas höhere Ablösesumme geht. Dafür müssen wir aber vorsorgen. Also, das ist nicht meine Aufgabe, es ist aber auf jeden Fall eine schwierige Sache, glaube ich.
Für 50 Millionen nach Augsburg. Ich habe es als erstes gesagt.
Vielleicht macht Hertha BSC auch die Investorenschatulle auf. Wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Der erste FC Nürnberg hat aktuell wieder ein gutes Fundament aufgebaut, eine gute Entwicklung genommen. Jetzt gilt es, die Weichen weiterhin in Richtung Zukunft zu stellen und dafür die richtigen Entscheidungen zu treffen. Womöglich ist die erste schon heute getroffen worden mit Kastrop. Wir dürfen gespannt sein, wie es sich weiterentwickelt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Jakob Lexer und bei Felix Völkel für ihren ausschweifenden, mit natürlich auch mir sehr ausschweifenden Rückblick auf die Hinrunde der zweiten Bundesliga beim 1. FC Nürnberg. Und dann sind wir nächste Woche natürlich auch wieder für euch da. Dann gibt es das erste Gegnergespräch des neuen Jahres und dann blicken wir gespannt in Richtung Samstag, wenn der FCN dann gegen den SC Paderborn spielt.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.